Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Oh, das war ja schon fast gut. Vielleicht hat man den Unterschied ja gar nicht
hätte
gehört.
Hätte ich einen Aufmacher hier, Nils, dann hätte ich jetzt mein Bier genau aufgemacht zu dem Zeitpunkt, zu diesem.
Ich wollte gerade sagen, du hättest dir vielleicht nochmal ein Pflänz hinstellen müssen.
Kennst du, ja. Kennst du den Song Lollipop? Ja. Da geht es auch immer so.
Ich würde jetzt nicht verneinen, dass mich das vielleicht auch nicht zu diesem Intro bewegt hat, aber es könnte eventuell sein.
Nice.
Ja, liebe Leute, ihr hört es eventuell schon. Chris hat ein bisschen eine andere Stimme bekommen. Das liegt daran, dass er eine Stimmband-OP hatte und nicht so ganz in Form ist. Wir probieren es einfach heute mal. Es war natürlich ein Spaß. Ich habe heute einen
Chris
ganz
hat voll
wundervollen.
Die schöne Stimme jetzt. Endlich kann man ihn mal verstehen. Ständig ist Chris ja auch zu leise bei euch im Podcast, ne? Das ist mir mal aufgefallen.
Wenn der diese Folge hört, der wird sich in Grund und Boden schämen und wird erstmal alles wieder.
Ich schreibe ihm das ja nach jeder Folge immer, wie ich es fand, ne? Und meistens habe ich so, meistens sage ich so, Chris, ganz ehrlich, hat Spaß gemacht, hab viel gelernt, qualitativ wart ihr wieder voll ausbalanciert, nicht, ne? Und dann sagt er so, ja, weiß ich doch, habe ich dann auch gemerkt, ich ärgere mich auch schon und so, ne? Aber er gelobt Besserung, das wird schon.
Das ist so geil. Er hat jetzt angefangen, unser Mischpult mit ganz vielen Aufklebern zu verzieren, dass wir auch immer dieselben Einstellungen haben und nicht so wie bei unserer ersten Motocast-Aufnahme, wo unsere Qualität so unterirdisch war, ich viel zu krass übersteuert habe und er viel zu leise war.
Ja.
Oh, herrlich. Ja, liebe Leute, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, der Chris ist heute natürlich nicht mit dabei und da es gerade schon um das Thema Motocast ging, habe ich jemanden eingeladen aus unserem Netzwerk und zwar jemanden, mit dem ich jetzt schon auf eurem Feed 1, 2, 3 Folgen vielleicht gemacht habe, wo auch sicherlich noch so ein paar lustige Sachen kommen. Wer ist denn mein Gast heute? Magst du dich mal vorstellen?
Hallo, ich bin der Jay von Bärsentour. Ihr könnt mir E-Mail schreiben unter jay@bärsentour.de. Nee, hier ist Howie Hausen. Guten Tag vom Bärcast. Eurem Schwester-Podcast und dem Schwester-Podcast von Pegaso Reise. Sag mal, Nils, weißt du schon, wann der rauskommt hier, was wir jetzt aufnehmen?
Boah, das ist eine gute Frage. Also tendenziell würde ich mal sagen, das Ganze ist abhängig von meinen Schnittkünsten. Aber da ich den Februar inoffiziell freigestellt bin und ich 4 Wochen wahrscheinlich nichts Besseres zu tun habe, sage ich mal spätestens im Februar.
Okay, also wenn ihr jetzt ist Februar, Corona ist vorbei, die Welt ist wieder die alte, alles ist gut. Wir haben einen neuen US-Präsidenten und es ist Frieden auf der Welt, es freut mich alles. Einfach mal wirklich auch zu Bärcast drüber switchen, denn da gibt es jetzt schon seit längerem eine Folge von Nils und mir, nicht nur einmal zum Thema Trial, sondern auch jetzt zum Offroad-Technik-Fahren. Leute, einfach mal reinknallen. Littechnik.
Littechnik.
So, genau so. Littechnik. Du freust dich schon drauf, ne? Denn, Leute, das ist mal wieder so eine Zeitreise hier. Wir nehmen das jetzt auf, aber da ist der andere noch gar nicht draußen. Aber ich habe Nils schon erzählt, was ich als Intro machen will. Und er feiert es, glaube ich, schon.
Ich freue mich so dermaßen.
Mit der Schnick-Podcast.
Ich bin megamäßig gespannt, wie das Intro wohl wird. Ich glaube, du wirst dich wieder selber übertreffen, so wie ich dich einschätze.
Ich glaube, das ist eines der besten Intros, die ich je gemacht habe. Aber gut.
Oh, ja, das wird wunderbar. Für die Leute, die Howie aus irgendeinem Grund vielleicht noch nicht kennen oder die anderen Podcasts von Howie und mir nicht gehört haben oder die von Howie und seiner Crew, wie nennt ihr euch alle gemeinsam nochmal?
Wir sind die Bears on Tour und wir haben jetzt seit einiger Zeit einen Podcast, so seit 3, 4 Jahren. Und wir sind auf jeden Fall Deutschlands beliebtester Familienpodcast und wir machen auch ein bisschen Motorrad. Nee, also unsere Themen sind Motorrad, Reise, inklusive Offroad fahren, inklusive Camping, inklusive, lass mal kurz überlegen, weiß ich gerade auch nicht. Also wir machen auf jeden Fall auch Podcast.
Das hast du sehr schön gesagt. Aber jetzt, wo wir sowieso schon bei Eigenwerbung sind, Howie, sag mal, unter welchem Namen findet man euch denn in der Podcast-Welt, bei Spotify und bei Apple Podcasts und Co.?
Also am besten ist, ihr geht immer über Motocast, ne? Das ist ja unser Netzwerk, da findet ihr uns ja alle, da findet ihr die besten Motorrad-Podcasts Deutschlands. Und wir sind Bärcast, ja, einfach Bärcast eingeben, Leute. Bei Spotify findet ihr uns, bei iTunes und eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Achso, und wir laufen auch übers Radio, zum Beispiel über Radio Bob, da kann man uns auch finden. Auch über die Radio Bob App kann man uns finden. Ja, und ja, wer uns jetzt nicht gefunden hat, der hat irgendwie auch keinen Bock drauf, glaube ich.
Das hast du sehr schön gesagt. Ja, liebe Leute, wenn ihr die Jungs noch nicht kennt, dann auf jeden Fall mal rübergehen und da mal so ein paar Folgen durchhören. Chris hat mich ja auch so ein bisschen angesteckt. Darüber bin ich dann auch auf euch aufmerksam geworden. Und ja, dann kam irgendwie eins zum anderen. Dann habe ich das erste Mal deine schönen Haare gesehen. Und dann dachte ich, ey, mit dem jungen Mann, mit dem musst du einfach einen Podcast aufnehmen.
Ja, Mann. Chris, Nils, würde ich sagen. Ich sag mal Chris, weil ich gerade an Chris gedacht habe. Chris ist ja auch ein schöner Mensch. Und wenn ich an schöne Menschen denke, denke ich auch immer an dich, Nils. Also vielen Dank erstmal für das viele Lob. Ich habe ja bei unserer Modocast-Folge auch erst beim Schneiden gehört, dass auch Chris nämlich meinte, er hätte ja angefangen, Podcast zu machen, weil er uns gehört hat, ne? Und da ist mir wirklich beim Schneiden nochmal so richtig die Hutschnur ganz nach oben geknickt. Also Wahnsinn, ey. Das war ein schönes Kompliment. Sehr, sehr schön.
Oh, das glaube ich dir auf jeden Fall. Das war auch so genial. Da kann ich auch vielleicht so ein bisschen aus unserem Nähkästchen plaudern. Es ist super herrlich. Wann war das? Wir haben im Februar 2020 haben wir angefangen, glaube ich. Und im Mai, Juni, Juli, irgendwas in dem Dreh, ging das dann los, wo er gesagt hat, du musst dir mal die Bears anhören, das ist total cool, was die machen, und guck dir mal deren YouTube-Zeugs an. Und ey, irgendwann, das schaffen wir noch, wir müssen die dazu überreden, dass wir gemeinsam Podcasts machen oder sowas. Wir müssen da irgendwie den Kontakt herstellen. Weil er euch so gefeiert hat und es war so herrlich. Und
weißt du, was ganz, ganz witzig war, Nils, dass ich habe einen Podcast gemacht mit Pegaso-Reise und mit einer Gästin, die eine Weltreise vor sich hatte. Und die hat zu mir gesagt, darf ich denn diesen Podcast nutzen, um Werbung zu machen für einen Bekannten, der jetzt einen Podcast macht? Und ich so, ja geil,
Podcasting. Ja.
Und dann stellte sich aber später erst heraus, dass das euer Podcast war. Das hatte ich in dem Moment überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ja, so treffen sich die Wege. Die Podcast-Bubble für Motorräder ist klein in Deutschland, sag ich mal, ne?
Total, aber stimmt, jetzt wo du sagst, ich erinnere mich auch noch, und das war die erste Folge, die ich, glaube ich, von euch gehört habe, natürlich total aus Egoismus, weil ich mal unseren Namen hören wollte von jemand anderem ausgesprochen.
Das ist immer fein.
Es war aber,
das ist immer fein.
Ich wollte gerade sagen, es ist wirklich eine geile Nummer, aber warum sitzt du heute überhaupt hier? Warum sitzt du hier?
Ja.
Bist ein cooler Typ. Ich dachte, man kann einfach mal so ein bisschen hin und her labern.
Ja.
Nein, Quatsch. Natürlich finde ich es super interessant, mal bei dir zu wissen, was sind so deine Hintergründe? Woher kommst du? Wie bist du mit Motorradfahren in Berührung gekommen? Wieso Offroad? Wieso nicht Straße? Und all so kleine Sachen. Ich habe mir keine Stichpunkte gemacht. Wer schon ein bisschen länger diesen Podcast verfolgt, weiß ganz genau, ich bin der Part von SSMP, der nichts vorbereitet.
Es wird auch für mich sehr spannend heute, Nils, wie du durch einen Podcast leitest, ne? Weil ich bin auch komplett nicht vorbereitet. Aber ich freue mich drauf, auf diesen kleinen Laber-Podcast heute. Angeblich, also ich hab doch ein paar Richtungspunkte von dir bekommen, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe ja, vielleicht hast du es mitbekommen,
ja.
Ich habe ja ein neues Format bei uns mit Carina zusammen, das heißt, mich fragt ja keiner, wo wir uns auch einfach Fragen stellen. Und so ungefähr stelle ich mir das jetzt vor, ich bin echt gespannt.
Ja, so unter dem Motto kann das auch werden. Also ich muss ja sagen, ein bisschen vielleicht zu mir, ich habe damals in der Realschule, war ich in der Debattier-AG und durfte da auch auf ein paar Wettbewerben mit auftreten. Und das, was mir immer positiv angekreidet wurde, war, dass ich auf jeden Fall einen roten Faden hatte. Das heißt, völlig ahnungslos kann ich dafür sorgen, dass Leute denken, ich hätte Ahnung von dem, was ich sage. Das läuft also schon mal. Das sollten wir dementsprechend
also ich hab genug
gut
Bier
hinbekommen.
Hier, sag ich mal so.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe jetzt auch keine zeitliche Präferenz. Ich habe gedacht, wir schalten jetzt einfach mal die Mikros ein, wir gucken mal, wie lange wir labern. Ich meine, es sind jetzt schon irgendwie knapp 10 Minuten. Ja, also ich glaube, das wird heute mehr dumme Laberei. Aber die Leute werden dich, glaube ich, auch besser kennenlernen können. Und vor allem auch vielleicht ein bisschen Hintergründe zu der Bears-Geschichte, wie das Ganze entstanden ist.
Du, Nils, ich war auch tatsächlich, das wollte ich eben schon sagen, ich war noch nicht oft zu Gast in irgendwelchen Podcasts. Also das ist, glaube ich, mein zweiter oder dritter Auftritt irgendwo und das finde ich ganz erstaunlich. Leute, ladet mich doch mal mehr ein hier. Das macht total Spaß. Muss man nicht so viel vorbereiten. Kann man hier einfach sich so zurücklehnen und Bier trinken.
Och, das ist doch nicht dein Ernst. Sag mal, Howie, dich fragt auch echt keiner, ne? Nee. So ein bisschen als Anspielung auf euer neues Format, ja. Weil ihr ja wöchentlich eh neue Formate habt. Mhm. Mhm.
Ja, wir haben echt viele neue Formate.
Ach, wie herrlich. Ja. So, jetzt aber mal genug der Laberei. Fangen wir mal wirklich höchst professionell an. Und da habe ich mir eine schöne Sache ausgedacht. Und zwar möchte ich ganz gerne, dass du dich innerhalb von 30 Sekunden einfach mal selbst vorstellst. Und zwar darauf achtest oder beziehungsweise vorstellen in Form von: Wie bist du zum Motorradfahren gekommen? Was war dein erstes Motorrad? Was war deine erste Reise? Und was ist deine Traumreise? Wo willst du mal hin?
Oh, ob ich mir das merken kann, ist die Frage, ne?
Das ist gar nicht so schlimm. Wir gucken einfach mal. Ich zähle für dich runter und ab da lasse ich eine Stoppuhr laufen, die 30 Sekunden geht.
Warte mal, erstes Motorrad, zum Motorradfahren gekommen, ja. Erste Reise und
ja.
Traumreise.
Korrekt.
Los geht's.
Bist du ja, bereit? 3, 2, 1, los.
Also ich schieb die Fragen ein bisschen. Also zum Motorradfahren gekommen bin ich durch meinen Dad auf jeden Fall. Ich bin in einer Motorradfamilie groß geworden. Ich musste schon im Grundschulalter Motorrad fahren. Ich musste. Mein erstes Motorrad war eine Aprilia RS125, mein erstes richtiges Motorrad. Meine erste Motorradreise ging in die Alpen, also wo ich alleine gefahren bin mit Zelten und so, ging in die Alpen und Italien und so. Und was war das? Also meine Traumreise ist tatsächlich nach Magadan.
Ah, 30,9 Sekunden laut Stoppuhr. Meine Güte, Howie, das hast du doch geübt.
Und so fahre ich Motorrad, mein Lieber. So präzise. Werden wir sehen, wenn wir Trial zusammenfahren.
Ich wollte gerade sagen, denn Howie ist natürlich auch herzlich eingeladen worden von mir zu einem Trial-Wochenende, was hoffentlich noch dieses Jahr stattfinden kann, wenn das böse C uns denn lässt. Aber das werden wir alles sehen.
Was mir daran am meisten Angst macht übrigens, ist ja Gott sei Dank noch nicht offen mein Bier, was mir daran am meisten Angst macht, ist, dass du immer Wochenende sagst. Ich bin bestimmt nach einem Tag platt.
Naja, also man muss ja auch mal so sagen, der Plan ist ja anreisen, den Tag über euch fertig machen, abends Lagerfeuer mit ein bisschen Alkohol. Ich meine natürlich Apfelschorle, die ein bisschen länger rumgestanden hat. und dann mal gucken, wie lange der Abend / die Nacht geht und am nächsten Tag mal schauen, wie fit man ist und zumindest nochmal so 1-2 Runden fahren oder man macht glatt 3 Tage draus.
Ja, das wird schon. Du unterschätzt nicht meine Power, du. Ich will nur mal sagen, bei diesen Events, wo ich oft bin, ne, diese Offroad-Events und so, da bin ich einer von denen, die wirklich es genießen, wenn alle platt sind und man nochmal alleine fahren kann später. Boah, ich habe so eine große Fresse heute wieder. Das kann ja was werden.
Ich wollte gerade sagen, ich merke schon wieder, ey Howie, du bist einfach in Fahrt.
Ich bin echt ein Schnacker, das ey, Wahnsinn. Ich habe manchmal Respekt vor mir selber. Manchmal denke ich so, ich bin wirklich zwei Personen und der eine lacht sich darüber tot, wie der andere sich demnächst richtig zum Affen macht, ey. Aber da freue ich mich auch irgendwo drauf.
Ach, das wird so herrlich werden, ich sehe das jetzt schon kommen. Das wird auf jeden Fall wunderbar. Aber du, fangen wir mal gerne mit dem ersten Moped an. Du hattest gesagt, eine Aprilia.
Ja, also du meinst ja, also mit Moped, ne, das meintest du doch wirklich so Motorrad, ne? Weil ich habe vorher, ich kann ein bisschen früher einsteigen. Also meine Karriere so richtig angefangen hat tatsächlich bei meinem Dad auf dem Tank, so wortwörtlich. Da bin ich auf dem Tank immer schon mitgefahren. Da war ich, oh, ich weiß nicht, wie klein, ey, im Vorschulalter oder so. Da hat er mich einfach darauf gesetzt. Ich habe meine Füße auf den Motor gestellt, das war auch ein Boxermotor damals schon, von einer Honda Goldwing. Damals sah Goldwing noch wie ein Motorrad aus. Und vorne die Hände wirklich an die Spiegel, so zum Festhalten. Und dann gib ihm, ne, hat er mich immer so ein bisschen festgehalten. Wenn er Gas gegeben hat, immer so ein bisschen festgehalten und so. Und so habe ich ziemlich schnell echt Blut geleckt und habe diesen Fahrtwind, diese Beschleunigung, habe das so genossen und habe mich so verliebt in dieses ganze Ding, dass das mich ja bis heute irgendwie festgehalten hat. Ne? Und dann irgendwann ging es los. Wir hatten in der Familie immer viele Zweiräder motorisiert und irgendwann durfte ich dann das erste Mal auf einer Kiste fahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Das sind diese Suzuki, die war von Suzuki auf jeden Fall. Wir haben sie auch die Susi genannt. Und das sind diese kleinen mit diesen Ballonreifen. Ich weiß gerade, die sehen so aus wie Honda Dax so ein bisschen. Ich weiß gerade nicht.
Oh.
Weißt du, was ich meine?
War das auch ein 125er Modell?
Nee, das war eine 50er, eine kleine. Ich erinnere mich noch dran, dass was ganz interessant war, das Getriebe war anders geschaltet. Und zwar gingen da alle Gänge runter, wenn man hochgeschaltet hat. Weißt du, normal ist es ja so, dass neutral sitzt ja normalerweise zwischen dem ersten und dem zweiten. Und da war es so, dass er ganz unten neutral war irgendwie oder ganz oben. Aber ich weiß nicht mehr, war auf jeden Fall anders. Und damit bin ich durch den Garten geheizt. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Ich bin einfach wirklich stundenlang durch den Garten gefahren, bis irgendwann die Nachbarn wirklich gesagt haben, Leute, wir rufen gleich die Polizei. Das ist einfach Ruhestörung, was hier passiert. Ja, und dann habe ich eigentlich nur noch nach Strecken gesucht, wo ich fahren kann. So, dann hat mein Vater ab und zu gesagt, so, ey, wir fahren heute irgendwie zum Grillen zu den und denen. Und die war ja angemeldet. Und er sagte so, pass auf, wir fahren zusammen auf der Kiste dahin. Und die haben einen riesigen Garten und da kannst du die ganze Zeit rumballern mit der Karre. Ich so, boah, mega, ey. Lass mal noch einen Kanister mitnehmen. Ja, und dann bin ich da die ganze Zeit rumgefahren und bin also wirklich früh zum Mopedfahren gekommen. Und irgendwann war dann der ganz große Tag. Da war ich 14 und ging auf den 15. Geburtstag zu und konnte dann ja einen Mofa-Führerschein machen, ja. Und mein Papa hat mir dann eine Mofa organisiert. Ich glaube, die hat er mir geschenkt, das weiß ich mir genau. Auf jeden Fall für 100 Mark. Für 100 deutsche Mark, das war eine Kreidler Flori, das ist quasi die kleine Florette gewesen. Ein wunderschönes Mofa-Motorrad, Möferchen. Wollte ich mir nochmal kaufen heute übrigens, kostet jetzt so 2000 Euro im gepflegten Zustand. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe sie damals verkauft nach einem Jahr für 500 Mark, hat aber ordentlich Gewinn gemacht, verfünffacht. Hab die natürlich auch nicht gestriegelt und so. Aber mit dieser Mofa, ne, das war so mein erstes eigenes Bike, mit dem ich im Straßenverkehr fahren durfte. Und ich war wirklich einer von diesen Mofa-Ridern. Ich war so hart scharf aufs Motorradfahren, dass ich mir extra Motorradklamotten organisiert habe und so. Ich war der einzige Mofa-Fahrer im ganzen Landkreis, der mit Nierengurt, mit Motorradjacke, mit Motorradhose, mit Motorradstiefeln, mit den ganzen Protektoren und so gefahren ist, mit Integralhelm und so, ne. Es war auf jeden Fall richtig peinlich und affig, aber ich fand's geil. Ich fand's richtig geil. Da habe ich die natürlich, das kann ich ja jetzt sagen, ist verjährt, ne, getuned bis zum geht nicht mehr. Also die durfte eigentlich nur 25 fahren und ich sag mal, das war also eher so mal zwei, was sie dann gefahren ist. Das war schon sehr nice.
Sag mal, aber wenn du jetzt schon sagst, du hast das Ding getuned und tralala, da warst du doch bestimmt Teil von so einer Mofa-Gang, oder? Die so richtig rowdyhaft einfach durch die Gegend gefahren ist und die Vorgärten unsicher gemacht hat.
Auf jeden Fall. Wir haben auch, wir haben uns echt zum Touren verabredet so. Mit den anderen Mofa-Leuten und wir sind auch so Formationen gefahren, also ohne Scheiß jetzt, wir so Karo-Formationen gefahren und so, das haben wir richtig eingeübt, so.
Nein.
Ja, Mann.
Sind
wir durch die Dörfer gefahren, aber wir waren aber keine Rowdies, ne, wir haben nichts kaputt gemacht, wir haben keinen genervt und so. Im Gegenteil, wir haben so Tagestouren gemacht und ich sag mal so, du bist einfach mal 9 Stunden auf dem Mofa und schaffst ja deine, ich weiß nicht, 40 Kilometer oder so. Ja, und dann immer schön an der Tanke immer dieses Gemisch getankt, ne, muss ja 1:50 oder 1:25, weiß ich mir genau, ja.
Ach, wie herrlich. Das Wahnsinn. Hört sich ja wirklich nach einem absolut genialen Anfang, ja, an. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber apropos Anfang. Du hattest ganz zu Beginn gesagt, dein Vater hat dich da so ein bisschen dazu gebracht, dass du ein bisschen Blut geleckt hast, sage ich jetzt mal. Ja. Und da hattest du ja schon gesagt, du konntest deine Füße damals als kleiner Knirps schon auf dem Motor abstellen, da es wohl so ein Boxermotor war. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen in den sozialen Medien unterwegs ist oder mal eure, ach, jetzt muss mir noch mal helfen, wie heißt noch mal eure Technikschule?
Die Bears Offroad School.
Bears School? Ja, genau, die Bears Offroad School. Wenn man da so ein bisschen guckt, dann sieht man ja immer, dass da so ein bayerisches Gefährt immer mit rumläuft, immer mit so einem bestimmten Motor. Mhm. Kommt da vielleicht deine Liebe her zum Boxermotor?
Die kommt echt von meinem Dad, ne? Aber ich hatte ja eben schon gesagt, also das war damals eine Honda. Es gibt ja nicht nur BMW mit Boxermotor. Ich glaube, dass damals mein Dad sich in den Motor verliebt hat und das so ein bisschen in mich indoktriniert hat. Der ist dann aber lange Zeit kein Boxer gefahren. Erst später wieder, so, wann mag das gewesen sein? Ich glaube, erst so vor 15 Jahren oder so hat er dann angefangen, wieder BMW Boxer zu fahren, also Boxer zu fahren und hat das dann aber sehr, sehr sich auf die Fahne geschrieben. Also auf einmal hingen wirklich in der Garage Plakate mit Kette ist Hexenwerk, wegen Kardan, ne? Und zum Beispiel, er hatte dann in der Signatur auf dem Handy ganz lange auch Motorrad gleich Boxer und so, ne? Also es war irgendwie so in Stein gemeißelt und das ist sicherlich auf mich übergegangen, ne? Und hier, wenn du, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast in irgendeinem Film oder so, ich habe ja hier so ein Tattoo, kann man das sehen? In der Kamera? Nee, kann man nicht, ne? Hier.
Aber ich meine zu wissen, was du... Ja, doch, da sieht man's.
Genau, also ich hab mein Dad ist ja verstorben vor ein paar Jahren und dann habe ich mir ein Tattoo machen lassen mit einem Boxermotor auf dem Arm und da steht Benzin im Blut drauf. Denn das hat er zu mir gesagt, so, das hat er über mich gesagt und das, das ist hängen geblieben bei mir, ne? Dieses, dass er gesagt hat, so, ich habe das halt immer schon gemerkt, so, dass du Benzin im Blut hast und es ist doch was. Weißt du, mir hat erst kürzlich jemand gesagt, dass mein Tattoo da halt so oberflächlich und prollig ist und so, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, weil das jemand ist, die die ich mag so und die mir nahesteht. Und der habe ich dann die Geschichte erzählt und dann sagte die auch so, oh, okay, das wusste ich natürlich nicht, dass das wirklich eine richtige Bedeutung hat für dich. Und es hat's einfach auch, ne? Und das, weißt du, selbst wenn es jetzt irgendwann nur noch Elektromotorräder geben sollte und so, das ist halt was, das hat mit meinem Leben ja zu tun, ne? Aber gut, da geht's ja um Tattoos, das ist ein bisschen andere Sache. So bin ich zum Boxer gekommen und, aber, also, soll ich da noch mehr darüber erzählen, wie ich zum Boxer gekommen bin? Weil das ist doch noch eine kleine Geschichte.
Mein Lieber, da kriegst du gleich auf jeden Fall wieder die Möglichkeit, so einen kleinen Monolog abzuhalten. Was? Erstmal, um dich so ein bisschen zu unterbrechen, Hammergeschichte so schon. Und ich muss sagen, ich hab das wirklich wie in so einem Comic bei mir vor Augen. Du kommst in die Garage von deinem Vater rein. Es ist wie in so einer Kirche, wo du jetzt erstmal bekehrt wirst. Huldige dem Boxermotor sofort.
Ja, also
du musst jetzt erstmal reingehen. Hattest du eine kleine Schüssel mit Motoröl. Da konntest du immer so ein bisschen was rausnehmen.
So kannst und du dir das echt vorstellen, ja. Natürlich der Pirelli-Kalender, ne, mit so halbnackten Mädels da und so, wie man sich das so vorstellt. Und natürlich ein Poster von Stihl Motorsägen und sowas, ne. Wie willst du? Also wirklich, kleiner Ofen mit Bratpfanne drauf, um irgendwie für die Kumpels hier so Grützwurst zu machen oder sowas, ja.
Wie geil, das ist total herrlich.
Ja, oh, ja das ist echt Erinnerung, du. Und das kann ich mal kurz sagen, so wo ich schon mal so ein bisschen emotional unterwegs bin. Mensch, Nils, so kennt man mich ganz gar nicht aus dem Podcast, ne? Wie du mich schon hinkriegst hier. tatsächlich ist es so, dass mein Elternhaus, nachdem also mein Vater verstorben ist, sollte es verkauft werden. Und jetzt hat sich im letzten Jahr das hat sich quasi ergeben, dass mein Bruder das jetzt übernommen hat, ne? Und das, ja, und das finde ich natürlich ganz fantastisch, ne? Weil ja, ich bin ja nicht nur aufgewachsen, so gerade die Garage, das ist für mich halt schon so ein kleiner Tempel, so eine kleine Kirche und das ist für mich ganz wunderbar. So, ich war jetzt erst kürzlich wieder da und habe das gesehen, das verändert sich natürlich alles krass, das wird auch ganz anders aussehen und sowas, weil bei meinem Vater, da war einfach nur Katastrophe, so, da sah aus wie eine Messi-Garage, weil er immer alles aufgehoben hat und ganz viele Fahrzeuge auch gehabt hat, ne? Der hatte in Bestzeiten da, was weiß ich, 15 Karren drin stehen. Also eine sehr große Garage, ne? Auch mit mehreren Räumen und so. Und aber trotzdem geil, dass mein Bruder das jetzt übernimmt und ich die Möglichkeit habe, da halt weiterhin irgendwie, ja, wie soll ich sagen, zu verkehren, ne, zu kalamatieren, wie man in meiner Heimat sagt, ja.
Och, wie herrlich ist das denn? Da kann man schon echt, also wirklich, das ist eine richtig schöne Geschichte.
Ja, ja.
Bei mir ist das leider nicht mehr möglich. Ich bin damals auch in einem reinen Endhaus aufgewachsen und dann kamen leider Gottes die finanziellen Probleme bei uns und es war echt scheiße. Und unser Haus ist auf jeden Fall unwiderruflich weg. Abgerissen wurde es nicht, aber es ist in andere Hände gegeben.
Bist du da nochmal vorbeigefahren? Weil ich habe mich immer gefragt, ob ich das meiden werde, wenn das verkauft wird, dass ich da jemals wieder vorbeifahre.
Ja, das kann ich verstehen. Also ich überlege gerade, meine Eltern haben immer noch in derselben Gemeinde gewohnt, als das Haus verkauft wurde und wir ausgezogen sind. Oh, also ich glaube tatsächlich nein. Das ist eine gute Frage. Also so, dass ich sage, oh, heute habe ich mal Bock, bei meinem alten Familienhaus, sage ich jetzt mal, vorbeizufahren, habe ich nicht, aber ich stelle mir die vor, ich habe so eine romantisierte Vorstellung davon, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, so ohne Motto, soll ich dir mal zeigen, wo der Papa aufgewachsen ist? So in die Richtung. Also tatsächlich doch vorbeifahren, ja. Aber nicht so gewollt, glaube ich.
Ja, ja, eben. Und das habe ich auch gedacht. Da hatte ich schon Ängste vor, bevor es überhaupt so weit war, dass ich gedacht habe, oh Mann, ey, gerade mit der Garage und so, das ist ein Riesending. Weil, weißt du, die Garage war halt auch immer Treffpunkt, ne? Sogar für mich und meine Kumpels und so, wir haben da rumgehangen. Und ich kann dir tausende Geschichten, Garagengeschichten erzählen. Wäre ein schönes neues Format, Garagengeschichten für unseren Podcast. Um mal den Bogen zu schlagen zu eben, ne, weil du wolltest mich bestimmt noch auf meine erste richtige Karre ansprechen, auf die Aprilia. Als ich die Aprilia bekommen habe, ich habe die damals mehr oder weniger durch einen Zufall bekommen, mein Vater hat bei der Versicherung gearbeitet und das war ein Unfallschaden, die sollte eigentlich, glaube ich, vernichtet werden, er hat die dann gekauft, wir haben die zusammen fertig gemacht, also daher schon ein emotionales Ding irgendwie, aber die war halt ungefähr so ein halbes Jahr fertig, bevor ich einen Führerschein hatte, und zwar diesen 125er Führerschein, Und was habe ich gemacht? Ich bin in die Garage gegangen, habe das ganze Licht ausgemacht, ja, habe das Licht von der Aprilia angemacht, habe mich darauf gesetzt und so getan, als wenn ich fahre. Richtig in Schräglage gegangen und so, ne? Und das stundenlang, ne? Ich habe mich so einfach gehypt drauf gefreut, dass ich bald mit diesem Ding fahren darf. Ich fand die auch einfach nur geil. Damals war ich auf dem kompletten Joghurtbecher-Trip, ne? Also Rennmaschine, das war einfach so mein Ding. Und die Aprilia RS125 damals, ne? 1900 und wann war das? 98 oder so, ne? Das war einfach der Oberwahnsinn. Das war einfach der Oberwahnsinn. Und da war die Batterie immer alle übrigens, weil ich immer so Blinker angemacht habe.
Oh, da muss ich dir eine Geschichte erzählen. Das Thema Batterie alle, das erinnert mich so dolle an Chris. Chris hatte sein erstes Offroad-Motorrad, eine Beta, ich glaube 525 oder sowas. Ja. Und hat das Ding gekauft und hat rundum Service gemacht, sich Kopf drum gemacht, ohne Ende, und wollte das noch als Rallye-Bike aufbauen und alles cool, hat nur geflucht, hat er, als er das Ding bekommen hat, da war eine Bleibatterie drin und hat eine Lithium-Ionen-Batterie reingemacht. Voll gut. Genau, und war der Meinung, alles ist total geil. Aber dann wundert er sich, warum diese Maschine nicht anspringt und nicht funktioniert. Dann fährt er ein paar Meter, da geht die wieder aus und macht nur Mucken. Und kurz bevor er die Maschine verkauft hat, hat er wieder einen Bleiakku reingemacht.
Und dann ging die wieder.
Seitdem... Ja.
Nein.
Doch. Und er hat Bilder von der neuen Besitzerin bekommen, wie sie in Marokko in der Wüste sind mit dem Moped und alles. Und das ist halt super funktioniert. Der war einfach nur die Batterie
kaputt oder was?
Nee, anscheinend war das Motorrad aufgrund des Baujahrs oder ähnliches nur darauf ausgelegt, mit Bleibatterien
zu fahren. Ist ja krass, weil das kann ich mir, also so ein Techniker bin ich jetzt auch nicht, ne? Da müsste man Fry mal fragen, weil ganz ehrlich, mit der Batterie, da hätte ich jetzt gedacht, naja, da kommt 12 Volt raus, so, das ist doch dem Motorrad egal, oder der Lichtmaschine oder wem auch immer, ist ja krass, das habe ich ja noch nie gehört.
Das wäre mir, tatsächlich, das wäre jetzt auch meine Herangehensweise gewesen, aber ich musste so lachen, als du das gesagt hast, und das ist ja krass. Also das sind wirklich so geile Geschichten, oh, das ist wirklich herrlich, was er mit der Beta gemacht
aber
hat.
Aber solche Geschichten kann ich dir auch erzählen, du, ich hab mal wirklich vor einen ganzen Tag an meiner Motocross-Maschine rumgeschraubt und hab die einfach nicht zum Laufen bekommen. Und dann Nils, frage an dich, was ist der absolute Klassiker, wenn deine Karre einfach nicht angeht? Und wenn ich schon so frage.
Benzinhahn nicht aufgemacht.
Nee, hatte ich offen.
Kein Sprit drin?
Sprit hatte sie auch, und ich war sogar so geil und habe dann, damit ich das alles ausschließen kann, habe ich sogar mit hier so Starterspray gearbeitet und so. Und dann ging sie auch für eine Sekunde oder für zwei Sekunden, hörte man, wie sie zündete und so, ne?
Oh,
oder wieder irgendwas.
War's der passierte. Joke?
Nee, auch nicht.
Sag mal, jetzt, aber.
Was ist
jetzt,
denn so das Allerdümmste, was dir passiert? Allerdümmste.
Also beim Treisport würde ich sagen, das Allerdümmste ist, dass du dein Abreißbinöppel, also dein Killschalter, abgerissen hast. Ganz und genau. Deshalb das Ding nicht funktioniert
hat. Nee, schlimmer. Der Killschalter war einfach an. Ich bin einfach zu dumm. Ich bin einfach zu dumm. Der Killschalter war einfach an, Alter. Stell dir das mal vor. Und ich bin da einfach nicht drauf gekommen. Und warum? Weil, das war damals eine AJP, weil der nicht markiert ist, der Killschalter. Man sieht nicht, wann der an oder aus ist, weißt du?
Nein,
man drückt da nur so drauf. Und aber trotzdem bin ich ja dumm, weil ich nicht drauf gekommen bin, da mal raufzudrücken. Aber für mich war irgendwie klar, dass der nicht an ist. Warum sollte der an sein? Den drücke ich doch nicht und so. Ja.
Nein.
Richtig, richtig dumm. Stundenlang habe ich da rumgeprobiert, ey.
Och, wie geil. Aber damit hast du mir auch schon die perfekte Überleitung gegeben zu zwei Themen.
Erzähl.
Zu dem einen Thema würde ich tatsächlich gleich kommen wollen, aber erstmal mit dem anderen Thema AJP.
AJP, ja.
Ich habe da ja so eine kleine Traummaschine, die ich mir irgendwann mal holen werde.
Lass mich raten, die PR7.
Ja, vielleicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob du darauf gekommen wärst, habe ich halt ab und zu im Podcast gesagt, aber jetzt auch nicht so oft.
Doch, ich hab die Folge gehört, wo ihr relativ lange auch drüber gesprochen habt, über PR7, ne? Durchaus, ja.
Ja, ich weiß.
Oder wie ich sie auch gerne nenne, Prism. Prism. Ja, klar. Ich kenne mich mit AJP ein bisschen
aus. Worauf ich nämlich hinaus will. A, wie bist du auf AJP gekommen? Und B, was waren deine Erfahrungen? Also jetzt ohne großartig abzuschweifen, vielleicht einfach nur kurz Revue passieren lassen.
AJP, ich habe es kennengelernt durch einen Zeitschriftenartikel tatsächlich. Ich glaube, es war in der Motorradabenteuer, da haben sie die vorgestellt. Und da haben sie gesagt, dass die PR4, das war die, die ich dann auch hatte, dass das halt so ein super geiles Einsteigerbike ist für Enduro-Wanderer, wollte ich sagen. Enduro-Wanderer. Mhm. Quasi ein Pendant zur KTM Freeride. Wenig PS, aber ausreichend dafür. sehr, sehr leicht und gut zu handeln, sehr fehlerverzeihend, die Kiste, und vor allem günstig im Anschaffungspreis im Gegensatz zu der Freeride. Ja, also was habe ich gemacht? Mobile aufgemacht und nach so einem Ding gesucht, eine gefunden und dann per Kurier schicken lassen, das Ding tatsächlich, sehr witzig. Und dann hatte ich die und war auch echt begeistert, weil ich hatte den PR4 Pro oder so hieß die, also mit roten Rahmen und so, super schickes Ding, geiler Sound übrigens auch, dieser Rennwürfel, fast schon zu laut, wenn man Enduro wandern will, da geht's ja auch darum, nicht so aufzufallen.
Krass, aber da mal kurz einzuhaken, Das denkt man gar nicht, weil ich war ja beim IJP-Händler und die Auspuffanlage sieht ja aus, als wäre die, ich kann es dir gar nicht sagen, als wäre die irgendwie bei so einem Kimco-Roller irgendwie geklaut worden.
Aber hast du auch die Pro-Version gesehen? Ich glaube,
die Pro-Version stand da auch.
Die sah aber ganz gut aus, die hatte sogar so ein Carbon-Teil da am Ende und sowas, ne, an dem Teil. Aber gut, ich weiß auch nicht genau, ob das die war, die du gesehen hast. Also ich hatte die allererste Baureihe auf jeden Fall von den Dingern.
Ja, dann habe ich die wahrscheinlich nicht gesehen, dann muss ich das auf jeden Fall nochmal nachholen.
Und die war ziemlich neu, die hatte 1500, nee, Quatsch, so viel hatte die gar nicht. 1000 Kilometer hatte die auf der Uhr und das ist für die Dinger nicht so viel. Ich weiß, oder hatte die überhaupt schon so viel oder unter 1000? Ich habe nämlich die erste Inspektion damit gemacht. So, das Geile ist, die Inspektionsintervalle sind sehr, sehr hoch. Das heißt, nicht wie bei KTM so alle 10 Stunden bei so einer Racing-Maschine, sondern das ist wirklich eine Wandermaschine. Ja, cooles Ding auf jeden Fall. Rückwirkend bin ich leider diesem Motor schnell entwachsen. Also ich hatte auch richtig Bock, damit Blödsinn zu machen. Ich bin damit richtig richtig hart Gelände gefahren. Und wenn du richtig steile Abhänge fahren willst, also du hättest bestimmt hingekriegt mit Technik. Für mich hatte sie zu wenig Power. Also dieser Moment, wir haben ja in Le Technique schon darüber geredet, dass man fehlende Kompetenz am Lenker ausgleichen kann durch Power am Motor. Und der fehlte da einfach. Also Kumpels von mir fuhren halt eine Beta, die fuhren eine Yamaha und die hatten einfach mehr Wumms. Und da kam ich immer nicht hinterher, gerade auf der Geraden kam ich nicht hinterher. Ne? Und es wäre vielleicht eine ganz coole Trial-Maschine gewesen. Ja, ansonsten, ich habe damit viel gelernt. So, ich habe damit Wheelie-Fahren gelernt, ich habe damit Försterwände gelernt und diesen ganzen Schnickschnack, so was man so an lustigen Sachen machen kann. Aber irgendwann hatte ich dann gedacht, so, ich brauche mal ein bisschen mehr Wumms. Außerdem hat sie mich einfach technisch tierisch aufgeregt. Ne? Da war nämlich noch Garantie drauf. Und das Problem ist, das Händlernetz ist halt unfassbar klein. Also damals gab es noch in Hamburg einen, der hat aber dann zugemacht oder bei Pinneberg da oder so. Und dann gab es noch diesen großen in Olpe oder wie heißt es, bei Köln da. Heißt es Olpe?
Ja. Ich glaube, dass ich zumindest davon schon mal gehört habe.
Aber jetzt gibt es in Hannover welche, habe ich gehört von euch, ne?
Nicht nur in Hannover, viel geiler, in der Wedemark und sogar in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin.
Das ist natürlich Porno, Alter. Weil wenn du einen Garantiefall hast, aber es ist kein Händler da, ist halt dumm, ne?
Ja, ein bisschen.
Ja, das Ding kommt ja aus Portugal und bei der PR4 war ein Honda-Motor drin. Der eigentlich sehr, sehr robust ist. Ne? Honda steht ja wirklich, also wenn Honda mag ja für viele langweilig sein, aber was man über Honda Gutes sagen kann, ist auf jeden Fall die Dinger, also die funktionieren einfach. So. Ne?
Also ich sag jetzt mal so, mittlerweile ist es der fünfte Motor, der fünfte Monat, ohne dass ich meinen Luftfilter gereinigt habe und das Ding springt immer noch an. Also ja, es ist ein guter Motor.
Warte mal, deine Honda oder hast du eine Aprilia? Eine IJP?
Nee, ich habe eine Honda Montesa.
Also okay, ja,
meine Treibmaschine.
Ja, okay.
Das ist diese Kooperation zwischen Honda und Montesa. Honda stellt den Motor und Montesa macht den Rahmengeometrie.
Ah, okay. Ja, genau, ist ja ähnlich wie bei IJP dann letzten Endes, ne?
Genau, IJP kauft ja im Prinzip auch nur die Sachen mit zusammen und verbaut es gut, dadurch haben die halt weniger Kosten und sind im Einkauf dementsprechend auch ein bisschen günstiger als vergleichbare.
Also, ich hatte permanent Ärger mit dem Vergaser mit dem Ding, kann ich dir sagen. Ich glaube, es war ein Billigvergaser, ich glaube nicht, dass es Honda war, das war irgend so ein China Ding oder so, keine Ahnung, und ich habe mich irgendwann so geärgert, weil ich musste den ständig ausbauen, da brauchst du echt Kinderhände, um den auszubauen, da richtig abgenervt. Und dann immer einstellen und so, das war irgendwie kacke. Ich war dann lange Zeit im Überlegen, ob ich mir einen neuen Vergaser hole, weil der war auch mal verstopft und so. Dann irgendwann hatte ich die Schnauze voll, dann habe ich mir eine Beta geholt und habe die dann verzockt, die IJP, so hatte ich die Schnauze voll. Und bei mir war an der Pumpe irgendwas immer undicht, das hatte richtig genervt, da fetzte immer der Sprit raus, richtig dumm. Und das war ein Garantiefall. Und das war genau das Ding, dass ich dann mit Olpe telefoniert habe und das ging hin und her und war mega aufwendig und so. Die waren ganz nett, mich hat das voll angenervt. Aber wenn du sagst, da sind jetzt Händler und dann kann ich im Garantiefall sagen, hier Leute, ich stelle euch das hier hin, ich brauche es neu. Okay, dann bin ich wieder back in the game, ey.
Ich wollte gerade sagen, also falls sich jemand auch für das Thema IoT interessiert, ich war schon beim Händler und irgendwie aus Kreise Hannover kommt oder Niedersachsen allgemein ein bisschen fahren möchte, möchte ich hier mal kurz die Möglichkeit nutzen und den lieben Stefan grüßen von Vintage Enduro.
Shoutout, Stefan.
Genau, super lieber netter Kerl, kann viel über IoT erzählen und nebenbei vertickt er auch noch Retro-Klamotten. Tatsächlich aus den 80ern, 90er Jahren, das die ist, ganzen alten Motocross-Dinger.
Das ist ja richtig Porno, Alter. Da müssen wir mal hin, Nils. Da habe ich voll Bock drauf, mit solchen Sachen anzutreten.
Total geil.
Mega.
Also ich war bei ihm ja schon mal, um mir die PR7 anzugucken und um mich da so ein bisschen beraten zu lassen. Und das ist echt sehr korrekter Typ. Nice. Und lustige Nummer, was der da alles hängen hat. Das ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Ist auch oft auf eBay-Kleinanzeigen unterwegs. Also wenn ihr da irgend so ein Retro-Zeug sehen, ist es meistens von
ihm. Jetzt schickst du mir mal einen Link gleich, ne? Nach dem Podcast hier.
Ja.
Da hab ich ja richtig Bock drauf.
Kann ich gerne machen.
Richtig Bock drauf.
Gar kein Problem.
Ich kann auch kurz aufsehen bei RP PR4, was mich noch fasziniert. Also sie ist ja sehr, sehr leicht, die voll getankt und die hat einen großen Tank. Ich meine, die hat 7 Liter, das ist für eine Enduro relativ viel. Und der ist durchsichtig, ja. Das ist auch geil. Du kannst mit einem Blick sehen, wie viel ist da noch drin. So, das ist echt mega.
Ja, das liebe ich.
Mazzocchi, heißt es Mazzocchi oder Mazzocchi? Dämpfer. Richtig gut bei der Pro-Version, auf jeden Fall. Ich fand das Fahrwerk richtig gut, dafür, dass es so günstig war alles. Und noch irgendwas Positives? Nee, die Optik ist geil. Du hast eine relativ gute Ausstattung, einen großen Motorschutz dabei gehabt und so. Alles für kleines Geld. Ich glaube, ich habe für die Karre 3.000 Euro bezahlt.
Ja. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, was bei RLP echt unschlagbar ist, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Mm-hmm. Klar sind ein paar Teile nicht so klasse, aber dafür findet man immer irgendwelche Ersatzteile und ganz ehrlich, der Preis ist ein Witz.
Vergleich das mal mit KTM und so, ne? Wahnsinn.
Genau. Und KTM hat eine schlechtere Qualität. Oh, das hat er nicht gesagt.
Ich möchte mich hier nicht als ewiger KTM-Feind hinstellen. Früher, das wurde mir jetzt ja lange nachgesagt, ne? Ey, Howie, warum bist denn du immer so anti-KTM und so? Und ich habe dann wirklich, also ich bin ja ein sehr selbstkritischer Mensch, man kennt mich. Und ich habe mich dann reflektiert und habe gesagt, das kann wirklich sein, dass das so rüberkommt. Ich meine das aber nicht so und das habe ich jetzt echt abgestellt. Ne? Ich versuche jetzt viel wertschätzender mit Team Orange umzugehen. Das kam irgendwie aus dieser ganzen Marken-Gegen-Marken-Geschichte. Und ich meinte das immer witzig und ich habe dann irgendwann selber gemerkt, ich übertreib's ein bisschen. Und ich meine das gar nicht so. Ich finde den Mythos KTM total geil, jetzt gerade wenn es wieder um Rallye Dakar geht und so. Ich finde KTM cool.
Total.
Das ist eine coole Marke auf jeden Fall.
Ja, dann konntest du das hier jetzt auch nochmal richtig stellen. Gut, dass du das hier gemacht hast und nicht in eurem eigenen Podcast, damit auch definitiv nicht, dass eure Zuhörer
hier hören. Wird Tacheles geredet, Leute. hier bei Simp. Sag mal, ich darf dich ja auch Sachen fragen heute, ne? Wie seid ihr denn eigentlich darauf gekommen? Ich weiß nicht, ob du alle unsere Folgen so gehört hast, aber irgendwo habe ich mal gesagt, Leute, wer hat sich eigentlich diesen Namen ausgedacht? Der ist ja sowas von ungriffig, ist ja unfassbar, ne? Inzwischen habe ich es natürlich drauf, weil wir jetzt schon so viel miteinander zu tun hatten. Aber am Anfang, das fand ich ein bisschen sperrig so. Warum habt ihr euch nicht genannt, zum Beispiel so Nils Podcast mit Chris?
Guck mal, das kann ich dir relativ easy erklären. Dadurch, dass wir SSMP heißen, also Stahl, Sauter oder Sauter Stahl, Motorrad-Podcast.
Ist ja auch schön, dass man es drehen kann, ne? Und so nicht den Chef unbedingt.
Genau, hat, ne? Das ist nämlich schon mal der erste Vorteil daran. Es gibt keinen Streit darum, wer ist Nummer 1 und wer ist Nummer 2. Mm-hmm. Ist nämlich immer Auslegungssache. Also von daher ist das schon mal ein guter Punkt.
Erster Podcaster und Nils, zweiter Podcaster Chris. Recherchen und Archiv, Howie Hausen. Sehr gut, sehr gut.
Wie herrlich. Oh, nee, also tatsächlich das. Und was war das andere? Ey, ja, wir haben so ein Kreativmeeting gemacht und dabei nichts Vernünftiges gefunden. Bis dann irgendwann so, ey, Stahlsauter Motorrad-Podcast. Voll geil, dann haben wir eine Abkürzung, haben nur 4 Buchstaben, das ist gar kein Problem, die müssen nur SSMP eingeben und dann finden die uns. Ey, da wird doch jeder über uns stolpern.
Dabei kann man geile Wortspiele mit Stahl machen, ne? So stahlhart oder Herz aus Stahl oder so, keine Ahnung. Da gibt's so viele Möglichkeiten. Naja, jetzt ist es so, jetzt seid ihr weltbekannt mit diesem Namen, jetzt könnt ihr den auch nicht mehr ändern, so.
Ich wollte gerade sagen, also ganz ehrlich, Howie, jetzt haben wir auch genug Follower von euch abgegriffen. Jetzt Richtig. Kannst du auch bitte wieder auflegen.
Richtig. Wir wollten uns eigentlich auch anders nennen, so irgendwie eher so Cats oder Koalas oder so. Aber jetzt, da uns jetzt alle kennen als Bears, ne, heißen wir auch so. Halt, ne?
Herzlich willkommen bei den Koalas.
Bei so vielen Herzen, wie ich immer verschicke, passt das eigentlich besser, ne?
Och, wie herrlich wäre das denn? Oh, das fände ich aber so geil. Und dann hast du immer zum Ende jeder Folge, haust du immer einen Koala-Fakt raus.
Mega, ey. Es gibt ja auch kaum süßere Tiere als Koala-Bären, ne? Jetzt mal ehrlich.
Ja, das stimmt, aber ich habe gehört, die sollen richtig, richtig fies sein können. Ja,
davon also, will wenn ich die aggressiv werden. Davon will ich nichts hören.
Ja gut, okay, also Koalas sind super süß, flauschig und die muss man immer streicheln. Die wollen auch immer gestreichelt werden. Ja, oh, ja, wie herrlich. Ach, ja. Aber Howie, ja. Natürlich darfst du mich was fragen. Wenn dir irgendwas einfällt, hau gerne raus damit. Aber bevor dir jetzt wieder was einfällt, einmal eine Frage wieder zurück. Wir haben über AJP gesprochen. Ja. AJP ist im Offroad-Bereich angesiedelt. Wie bist du eigentlich zu Offroad gekommen?
Wie bin ich eigentlich zu Offroad gekommen? Eigentlich kann ich hier wirklich wieder anschließen an meine Kindergeschichten, weil ich ja im Garten angefangen habe zu fahren. Für mich war das immer schon eigentlich das, was mir Spaß gemacht hat, durch den Dreck zu fahren. Ich habe das immer schon geliebt, wenn das Hinterrad ausbricht und wenn man so ein bisschen so über Dinge rüberfährt, wenn man vielleicht ein bisschen den Kontakt verliert, wenn man ein bisschen die Kontrolle verliert. Ich habe damals auch leidenschaftliches BMX-Fahren betrieben. Ich weiß gar nicht, ob die Kids heute noch BMX fahren. Also das war in den 80er, 90er Jahren, war das so ein cooles Fahrrad, auf dem man richtig geile Stunts machen konnte mit Crossrädern. Und auch da habe ich es geliebt, einfach auch Vollbremsungen zu machen und zu driften und so. Und irgendwann hatte ich dann genug von diesen Rennmaschinen, mit denen ich ja eine Zeit lang gefahren bin. Und und irgendwie hat es mich dahin getrieben. Ich habe dann halt wirklich um 2000 rum, nee, war das 2003 oder so, da ich habe die ganze Zeit schon geliebäugelt und ich wusste immer nicht so richtig warum mit der GS tatsächlich von BMW, irgendwie fand ich das immer geil und dann hatte ich Long Way Round gesehen und habe gedacht, ey, du musst jetzt mal weg von diesen scheiß Motorrädern und musst dir mal was ordentliches holen und dann wollte ich mir eine BMW GS holen und weil für mich das einfach hieß, das ist so das Reisebike schlechthin, mit KTM schafft man es ja nicht, ne?
Und schon bin ich wieder da. Ja, keine 1000 Meter, also tut mir leid.
Howie is back.
Du, Howie, ich kann dir auch genau sagen, weshalb man es nicht so weit schafft, aber weshalb auch gleichzeitig das Händlernetz von KTM so weit ausgebildet ist oder ausgebaut ist. Da ist
eine Korrelation.
Du kommst ja nur maximal 1000 Meter.
So ist es, ey, so ist es. Ja, besser als IOP, da kommst du auch keine 1000 mit, aber das Händernetz ist trotzdem nicht so gut. Nee, alles Blödsinn, Leute. Dieses mit KTM, das kommt vor allem aus dieser Serie, ne, weil die ja damals zu Ewan und Charlie gesagt haben, so, wir glauben, ihr schafft es nicht. Und dann hat BMW ja gesagt, wir glauben, ihr schafft es und fahrt mit unseren Motorrädern, was ja auch ein Glücksgriff war letztendlich. Und deswegen wollte ich unbedingt eine GS haben, die konnte ich mir aber nicht leisten. Und dann habe ich geschaut, was gibt's denn für Reise-Enduros, die ich mir leisten kann. Und dann kam ich auf die Aprilia Pegaso 650 und die hat ja auch diesen BMW 650 Motor drin, also ein Rotax-Motor aus Österreich. Und das war für mich das, was ich mir leisten konnte. Und die habe ich versucht, optisch ganz nah an die BMW ranzubekommen. Damals hatte ich noch so die L50 im Auge mit diesem Doppelscheinwerfer, dieser berühmte Karl-Dall-Blick. Ne? Und das habe ich versucht nachzubauen alles. Also ich habe jetzt gerade keine Fotos parat, es gibt die aber, wie ich wirklich eine Aprilia 650 umgebaut habe, dass sie fast aussieht wie eine GS. Ja. Schutzblech so hochgelegt, Doppelscheinwerfer, dies, das und so. Und ja, mit der bin ich dann gefahren, ne?
Das ist wirklich geil und viel lustiger finde ich diese zeitlichen Dimensionen. Du redest von Anfang 2000 oder 2003, wo du dir dann überlegt hast, dass du eine BMW haben willst, wo ich mir denke, Alter, da war ich 7.
Bruder, Alter. Ja, gut. Ja, gut, da war ich 2000, da war ich so, ja, 20, 21. Ja. Da kann man mal sehen, wie viel älter ich als du bin und trotzdem jünger rüberkomme im Podcast.
Aber du, ganz ehrlich, ich glaube, du hast dasselbe psychische Problem wie Chris. Ihr seid einfach beide auf 15 Jahren hängen geblieben. Also,
ich sag ja immer zu den Bärs so, ich glaube manchmal, wir sind irgendwann 7 geworden und dann nur noch gewachsen. So wie wir uns aufführen, ey. Ja, das stimmt, aber Nils, wir reden ja heute richtig ernst miteinander. Du glaubst gar nicht, und das sage ich jetzt voller Arroganz und Freude, wie viele Leute mich echt jünger schätzen, als ich bin. Und ich bin ja eigentlich schon 50.
Also komm, jetzt übertreibt man nicht. Man sieht ja zwar immer die Falten schön bei dir im Gesicht, aber...
Das ist der fehlende Schlaf und der Alkohol. Nee. Also,
aber wenn du das jetzt gerade so sagst, deine Zähne, die sehen auch schon so aus, als wären es die dritten.
Nee, das ist meine Zahnlücke vorne. Ich habe mal überlegt, ob ich mir die machen lasse, ne? Aber inzwischen denke ich mir, das ist eine Art Markenzeichen, ne? Also da passt ja fast ein Strohhalm durch. Und da weiß man nämlich, ob man lachen soll oder ein Tor schießen.
Nee, du brauchst keine Zahnreinigung.
Das ist Charakter.
Du brauchst keine Zahnseide, du brauchst einen Pfeifenreiniger.
Ja, ist so. Nee, also, die Nummer mit dem Alter, das ist schon was, wo ich so denke, jetzt ist halt gerade eine geile Zeit, jetzt wo man im Job ist, wo man ein bisschen Kohle verdient und wo man die Möglichkeit hat, sich Zeit frei zu machen. Ich habe ja keine Kinder. Wo man halt hier richtig geilen Sachen machen kann. Also ich bin ganz zufrieden gerade mit meinem Alter, muss ich sagen. Ja.
Kann ich voll und ganz verstehen. Finde ich auch gut so. Also ganz ehrlich, nur weil man älter ist oder für viele Leute ist aus irgendeinem Grund diese 30 Jahre so eine, oder 30 Jahre werden ist so eine magische Zahl, danach geht's nur noch bergab und man kann schon mal den Sarg bestellen, so unter dem Motto.
oh Gott, ich bist so weit weg von mir, Alter. 30 ist voll die geile Zahl, ey. Ich wünschte, ich wäre wieder 30, ey.
Oh, wie herrlich. Naja,
aber damals, ich erinnere mich noch an den Punkt, als ich wirklich mich mit Leuten unterhalten habe, und es kommt mir vor wie gestern, wo ich gedacht habe, Alter, über 30, das ist so alt, ne? Und jetzt denke ich so, nee, über 40 ist scheiß alt. Und so geht das wahrscheinlich einfach das ganze Leben, ne? Dass man immer, hoffentlich, dass man immer denkt so, ja, aber ich bin ja noch jung, ne? Ich bin immerhin noch nicht so und so.
Aber jetzt mal wirklich ohne Witz, das ist das, was ich sagen wollte. Es ist vollkommen egal, wie alt man ist, solange man verdammt nochmal Spaß dran hat und vor allem, also das ist wirklich das, was ich immer wieder beobachte, solange man ein Hobby hat, was einen Spaß macht, dann hat man alles richtig gemacht. Bestes Beispiel ist mein Vater. Mein Vater ist so jemand, das braucht immer, bis er ein Hobby findet, aber hat er eins gefunden, ist er total vernarrt da drin. Und jetzt momentan ist sein neues Hobby Monowheel fahren. Er gibt also über 1000 Euro für ein Monowheel aus. Also man muss sich vorstellen, ein elektrisiertes Einrad.
Ah, so ein Ding, ja, die kenne ich. Krass.
Genau, ein elektrisiertes Einrad, wo man links und rechts Pedale hat, auf die man sich draufstellt und dann durch vorne und nach hinten lehnt, beschleunigt, Bruder, oder bremst.
Da bin ich schon mal mit gefahren mit so einem Ding. Hat ein Schüler von mir, ja, bin ich mit gefahren. Ist gar nicht so einfach, wenn man das noch nie gemacht hat. Ist gar nicht mal so einfach.
Genau, das ist der Punkt. Und er hat sich jetzt eins gekauft für, was weiß ich, also auf jeden Fall im vierstelligen Bereich.
Nein, doch. Also die Dinger, die meine Kids da haben, das ist nicht so teuer. Das kostet ein paar hundert Euro.
Ja, aber pass auf, viel geiler wird's. Weißt du, warum er sich das Ding gekauft hat?
Damit er jünger wird. Damit er hip ist.
Nee, viel geiler. Viel geiler, weil die Monowheels davor es nicht geschafft haben, über 35 km/h zu kommen und das ja alles Pillepalle ist. Und jetzt mal zur Info. Mein Vater ist Mitte 50.
Alter Falter, ey. Krass, auf so einem Monowheel fährt er über 35 km/h. Das ist ja richtig krass, Alter. Damit, womit ich gefahren bin, das ist unter, weiß ich, 10 gefahren oder so.
Ja, Wahnsinn.
Weil man fällt also ja schnell mal runter.
Ja, das ist halt echt das Ding. Aber der hat so einen gut trainierten Gleichgewichtssinn jetzt mittlerweile, dass das für den gar kein Problem krass, ist. Alter. Das ist der Hammer. Aber guck mal, genau das ist das, was ich meine. Also mein Vater ist jetzt nicht der Sportlichste, wenn man ihn sieht. Aber das Ding, der macht das wirklich 9 Stunden am Stück. Der fährt 9 Stunden Monowheel.
Shoutouts an Senior Stahl, sag ich nur.
Ich werde ihn den Podcast schicken. Ich weiß dann, mal gucken, ob er dann stolz auf mich ist.
Ja, muss er. Und ich bin auch stolz auf ihn, aber, muss ich sagen, an der Stelle. Wahnsinn. Ich möchte auch mit Mitte 50 möchte ich bitte auch mit einem Einrad fahren, was schneller fährt als meine erste Mofa. Das ist ja irre.
Ja, aber guck, genau das ist das Ding. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Es ist vollkommen egal, wie alt man ist. Solange man etwas hat, was man liebt und weitermachen kann, interessiert das Alter nicht. Und das ist so, wie du gesagt hast, ab einem gewissen Punkt bist du ja so weit im Berufsleben, dass du so viel Geld verdienst, dass du dir endlich deine Kindheitsträume erfüllen kannst.
Ist so. Ich bin jetzt im Moment an einem Punkt, wo ich mir mein ganzes Spielzeug nochmal kaufe. Für irre viel Geld. Ja, die nehmen einen richtig aus bei eBay, ich sag's dir, ey. Naja. Du, wenn du sehen könntest, worauf ich gerade gucke hier in meinem Zimmer, ne? Mein ganzes Spielzeug ist unfassbar. Ich sammle echt so 80er-Jahre-Spielzeug, Wahnsinn. Ja.
Ach, du meinst jetzt wirklich Spielzeug? Ich dachte Spielzeug in Form von Mopeds.
Nee, das habe ich auch, ne? Also ich habe viele Hobbys, aber ich habe wirklich Spielzeug. Ich habe mir wirklich Spielzeug von früher gekauft. Das liebe ich einfach. So, also so, weißt du, so Actionfiguren, geil, und sowas, alles original verpackt und ist unfassbar teuer geworden alles. Ja.
Oh, und vor allem ist es unfassbar. Ich wollte gerade sagen, wenn es noch original verpackt ist, ist es ja auch noch unfassbar wertvoll.
Ja, wirklich krass. Teilweise sogar so unpunched, weißt du? Das heißt, man hat die ja früher im Supermarkt, hat man die ja auf so Teile aufgespießt, weißt du, wo die so hingen.
Ja.
Und da ist oben ist ja so ein Loch immer. Und wenn da noch die Pappe drin ist, also dass das noch nie aufgespießt wurde, das nennt man unpunched, dann sind die richtig viel wert, ne? Und habe ich auch so ein paar hier rumstehen. Und ich hüte die und guck mir die so gerne an, ne? Und wenn irgendwann mal irgend so ein Pisser kommt und packt die aus, ne? Dann habe ich einen neuen Erzfeind, ey.
Oh, ich hab's vor Augen, wie dann irgendwie, was weiß ich, dein Neffe oder wie
nein,
ankommt.
Das, die sind jetzt in Vitrinen, mein Freund, und die sind abgeschlossen und in den Vitrinen sind nochmal so Plastikcases, wo die drin sind, und die sind UV-Licht geschützt und auch nochmal zugeschraubt. Also so einfach ist es nicht. So einfach mache ich es nicht. Musst du dir mal anschauen irgendwann jetzt. Du wohnst ja gar nicht so weit weg. Du musst es mir irgendwann anschauen.
Ich wollte gerade sagen, ich muss auf jeden Fall mal auf einen Kaffee vorbeikommen und dann musst du mir das mal zeigen, weil das ist ja wirklich.
Ich kann es jetzt gerade nicht zeigen, leider, weil ich kann die Kamera nicht drehen gerade hier.
Ja, alles gut, ist nicht wild. Dann habe ich was, auf das ich mich freuen kann. Aber apropos Spielzeug und Spielereien und jung geblieben. Offroad, du hast gesagt, du bist Motocross gefahren. Wie lange und wann kam der Schritt dann zum Enduro? Bist du überhaupt Enduro gefahren und was kam zuerst?
Enduro ist aber für dich jetzt, wir hatten ja neulich schon drüber gesprochen, also Motocross ist auch Enduro, ne? Ich bin neulich durcheinander gekommen, weil du da sagtest so, ach so, das meinst du? Nee, schon, ne?
Ja, nee, also pass auf, Motocross definiert sich für mich so, du hast eine bestimmte Strecke, die aus Kurven und Sprüngen besteht oder halt eben Waschbretten. So. Das ist Motocross und halt die Maschinen unterscheiden sich halt eben auch dadurch, dass du Motocross-Maschinen hast, die sind nicht unbedingt so wendig, größtes äußerliches Merkmal ist halt eben die Lampenmaske vorne, dass du da keine hast, sondern nur Nummernschild und dass die meistens auch nochmal vom Ansprechverhalten her ein bisschen anders sind. Und Enduro-Maschinen, die sind ja heutzutage noch ein bisschen wendiger geworden und die Kupplung lässt sich leichter bedienen und das ist halt wirklich dafür da, dass du beim Enduro über Wald und Wiese fährst.
Verstehe. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich immer schon versucht habe, im Gelände zu fahren, oder ich bin einfach immer im Gelände gefahren, mit allen Maschinen immer. Und als ich dann irgendwann auch diese Aprilia hatte, damit bin ich auch möglichst viel so über Stock und Stein gefahren. Aus heutiger Sicht war das natürlich alles harmlos und so. Man lernt ja mit seinen Herausforderungen. Und ich habe so richtig versucht, da systematisch ranzugehen mit meiner ersten GS, mit einer 1200 GS. Und ist krass, ne?
Ich versuche systematisch am Motocross heranzugehen und ich hole mir eine 1200er GS.
Nicht Motocross, aber habe ich wirklich fahren ein bisschen gelernt, da habe ich so Kurse gemacht und habe ich das erste Mal gelernt, wie man es machen sollte. Habe aber auch gemerkt, sag ich mal so ganz blöd, dass ich ein paar Sachen doch durchaus richtig mache. Das habe ich gemacht aus Mittel zum Zweck, ne? Weil ich dachte, ich fahre durch Skandinavien und da gibt es vielleicht die eine oder andere Möglichkeit, auch mal abseits der Straßen zu fahren und so. Und da musst du ein bisschen Offroad fahren können. Also habe ich so einen Kurs gemacht und da hat es mich so richtig gepackt, ne? Und ich bin ja einer der von denjenigen, die behaupten, das wirst du wahrscheinlich jetzt nicht so nachvollziehen können, dass man auf so einem schweren Motorrad richtig gut fahren lernen kann. Weil, ich sag mal so, mit der kleinen AJP, ja, die kannst du, wenn du ein bisschen sportlich unterwegs bist, die kannst du dahin reißen, wo du möchtest. Da bist du gar nicht gezwungen, technisch zu fahren. Du warst wahrscheinlich gezwungen, weil du im Verein gelernt hast, so, ne? Da hat man darauf geachtet. Aber bei mir nicht. Bei mir ging es nur darum, ich muss da durchkommen, ich muss da rüberkommen und so. Das waren einfach nur die Punkte. Egal wie, ne? Mhm. Und mit der großen Maschine, mit der 1200er, da musstest du immer schon technisch fahren. Ansonsten wird es nichts. Also du kannst, also klar, durch so ein Wasserloch kannst du noch durchheizen und sowas, ne? Aber wenn es darum geht, wirklich fricklige Sachen zu fahren, so sehr, sehr steile Kanten mitzunehmen, sehr, sehr enge Kurvenradien fahren und so. Da kannst du nicht den Lenker reißen und sowas. Da kannst du nicht das Vorderrad mal eben umheben und so. Da musst du dich auf dem Motorrad bewegen, da musst du mit dem Gleichgewicht arbeiten und sowas. Und ich glaube, ich habe da ganz, ganz viel gelernt. Für mich persönlich als Autodidakt war das gut dann. Ich habe diesen Kurs gemacht und dann habe ich ganz viel. Der meinte am Ende so zu mir, Ralf hieß der Trainer, Shoutout, er meinte am Ende so zu mir, so, und jetzt müsst ihr fahren, Leute. Jetzt müsst ihr fahren und ganz viel Erfahrung sammeln. Ihr müsst auch hinfallen und wieder aufheben und so. Und das habe ich gemacht. Und als ich dann angefangen habe, richtig Cross zu fahren, als ich mir die IJP geholt habe als Einstieg, das hat mir halt ganz, ganz viel gebracht, ne? Also ich habe damals schon von Anfang an relativ gut gewusst, wie man sich auf dem Motorrad bewegen muss. Da war ich eher erstaunt, wie leicht es auf einmal alles ist, ne? Wie cool. So bin ich dazu gekommen. Also über die IJP letzten Endes, ne? Und dann hier im Umkreis Bremen kann man ziemlich gut, also in Niedersachsen und so, kann man ziemlich gut Enduro fahren. Da gibt es viele Möglichkeiten.
Ja, das ist natürlich eine geile Sache. Wie lange bist du beim Enduro-Sport geblieben oder betreibst du das heute noch?
Also ich bin nie Wettbewerbe gefahren, ne? Niemals. Immer nur so Freeride. Aber es gibt hier viele so Sandkuhlen und so Möglichkeiten, Wälder und so, wo man fahren kann. Und da hatte ich eine Truppe, Kumpels so mit wechselnden Leuten auch. Wir haben uns da immer getroffen, teilweise mit Anhänger hingefahren und so. Also die IRP war noch angemeldet, die andere dann nicht mehr, die Beta und so. Und wir sind hier ein bisschen rumgeheizt hier und da und haben, glaube ich, relativ spektakuläre Sachen auch einfach ausprobiert. Ich bin unglaublich viel auf die Fresse gefallen. Ne? Ich habe mir schnell Schutzkleidung organisiert und so. Ja, ja.
Geil.
Also so richtig steile Geschichten, so bis zu 20, 30 Meter steil bergauf. Also so richtig steil bergauf, ne? Du weißt, was ich meine. Also so.
Ich weiß, was du meinst. Und da muss ich dir direkt sagen, ich bin so ein typischer Schisser.
Echt?
Sowas würde ich nie tun. Und pass auf, jetzt kommt das Allergeilste. Ich bin zwar 2 Meter groß, aber ich habe Höhenangst.
Aber du also springst doch so 90-Grad-Dinger hoch mit dem Ding, oder nicht?
Ja.
Das ist doch Wahnsinn.
Ja, aber nicht unbedingt, wenn es jetzt im Steilhang ist.
Ach so, das machst du dann halt also, am Boden, das machst du dann so einen Meter hoch, so einen Steinblock hoch und sowas.
Ja, zum Beispiel, also wenn das in der Ebene ist oder der Hang nicht so hoch ist, aber wirklich, wenn du ungefähr mein Level einschätzen möchtest von der vom Höhenangst-Level ja. her, stell dir vor, du musst jetzt in deiner neuen Wohnung die Decke streichen und ich komme, um dir zu helfen. Ja. Ich bin die Person, die nicht über die zweite Sprosse der Leiter hinübergeht.
Nils, ey, das ist ja witzig, das ist ja witzig.
Also es ist wirklich so, es ist total bekloppt und das ist schon sehr, sehr witzig. Ja. Deshalb, ich war immer total unsicher und habe Sachen dann lieber nicht gemacht, damit ich bloß nicht auf die Schnauze falle. Toi, 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 ich habe mir bisher auch nie großartig was Schlimmes getan.
Aber,
außer halt dem blöden Hüftschurz.
Ich verliere den Gedanken sonst, was ich eben noch sagen wollte. Wenn du, Ding ist, wenn du das machst, was wir mit den Bears machen, also so dieses Enduro-Wandern, Offroad-Fahren, ne, wenn du das mit der Motocross machst, das kann halt jeder, ne, eine Motocross-Maschine,
ja.
Die braucht halt andere Herausforderungen, damit du da ans Limit kommst. Und das hat mich dann gelangweilt. Und deswegen bin ich wieder weg von dem Motocross tatsächlich. Wir sind mal eine Heidetour gefahren, einen ganzen Tag von morgens bis abends durch die Lüneburger Heide. Über 200 Offroad-Kilometer mit Pausen und allem. Und teilweise auch anspruchsvolle Sachen, aber nur für große Reise-Enduros, ne? Und ich bin mit der Kleinen gefahren und ich war mehr so der Guide, der immer um alle Kreise gefahren ist und so. Ich habe mir immer Herausforderungen gesucht, ich habe mir Baumstämme gesucht, wo ich so rüberlupfen kann und sowas, ne? Aber das war gar nicht der Sinn der Sache eigentlich da. Und da habe ich so gedacht, oh, okay, das ist vielleicht ein bisschen vorbei und an der Sache vorbei. Und die brauchen ja so viel Pflege halt auch immer, die Kisten, ne? Ich bin ja dann wirklich diese Beta gefahren, die brauchte alle 10, 20 Betriebsstunden so einen Komplettwechsel von allem, ne? Von Ölwechsel, bisschen Luftfilter, dies, das und Zündkerzen und ich weiß nicht was. Und das hat mich alles so ein bisschen genervt und dann habe ich gesagt so, oh, und dieses mit dem Anhänger und sowas. Und so bin ich übrigens zu dem Projekt Getting the Dream Bike gekommen, dass ich dann gesagt habe, ich will es vereinen. Ich will gerne eine Reisemaschine haben, die meinen Ansprüchen entspricht und mit der ich richtig Offroad fahren kann. Und übrigens, Nils, was hältst du davon, wenn ich am Ende dieser Folge einen richtig geilen Spoiler bringe? Denn wir machen einen großen Umbau mit unseren Maschinen jetzt nochmal.
Oh, ja, das ist sehr, sehr geil.
Ja, pass auf, was hältst du davon, wir machen eine ganz kurze Pause. Ich hole mir noch was zu trinken. Ich mache das nämlich jetzt doch alle. Man kennt mich. Und dann quatschen wir noch eine Runde.
So sieht das Ganze aus. Leute, für euch geht's gleich weiter und wir beide sehen uns so in 10 Minuten, würde ich mal sagen. Nice.
Bis gleich.
Alles klar, bis gleich.
Da sind wir wieder, Leute. Das war eine feine Pause, habe ich mir was zu trinken geholt kurz. Und mit dem Chris gechattet. Hab ihm erzählt, was ich hier Versautes mache mit dem Nils. Aber das darf ich dir nicht sagen.
Wenn der das hört, ich weiß jetzt schon, dass ich einen Anruf kriege, sobald die Folge draußen ist.
So, Freunde, wir haben vor allem über mich gesprochen und das war sehr, sehr schön. Mich fragt ja sonst keiner, sag ich mal. Nils, aber was mir eingefallen ist während der Pause, was ich dich gerne mal fragen würde,
ja,
an der Stelle ist, wenn du jetzt eigentlich anfängst, auch wilde Touren zu fahren und so, ne?
Hm.
Was für ein Motorrad möchtest du eigentlich fahren?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also, Traummoped kann dabei bleiben, AJP PR7 oder wie du so nennst, PR7. das bleibt dabei, das ist aber wahrscheinlich nochmal so ein bisschen in der Ferne.
Kosten die so?
Dem geschuldet. Neu kosten die 10,5.
Ja, okay, also sehr günstiger Preis für ein richtiges Rallye-Bike, eigentlich Touren-Rallye-Bike.
Total, total. Aber aber leider ist die Gebrauchtszene tot.
Sehr, sehr selten.
Weil die Maschine halt so gut. Ja, die Maschinen laufen halt gut und die Leute, die Maschinen kaufen, die behalten sie halt meistens auch bis zum Exitus.
Okay.
Kann ich auch verstehen. So, das ist tatsächlich Traumding. Was jetzt aber, wenn Moped-Führerschein soweit da ist und die Kohle auch soweit passt, dann wahrscheinlich kommt, oder wahrscheinlich sein wird, ist entweder, das ist so mal auf dem zweiten Platz, sage ich jetzt mal, nach der AJP, eine Yamaha XT660Z, Baujahr 2010, zwischen 2010 und 2012.
Ah, okay, wieso die? Das finde ich auch spannend.
Ich bin tatsächlich, ich habe gesagt, meine Prämisse ist, wenn ich ein Motorrad habe, möchte ich damit ein bisschen Straße fahren können, aber hauptsächlich Offroad fahren können. Das heißt, wenn ich mal Bock habe, irgendwie rechts abzubiegen in den Wald oder in eine Lüneburger Heide zu fahren, dann will ich da auch ordentlich Spaß haben und möchte mich darüber nicht ärgern. Und das heißt, ich brauche ein hohes Motorrad mit viel Bodenfreiheit oder möglichst viel Bodenfreiheit. Eines mit einer hohen Sitzbank, weil ich bin einfach groß. Ich kann nicht auf kleinen Maschinen großartig fahren. Oder zumindest schlecht, mehr als drei Stunden. und brauche etwas mit einem gescheiten Fahrwerk, was ich einstellen kann, wo ich mich auch schon sowieso darauf vorbereiten muss, dass ich das überarbeiten lassen muss und für mein Gewicht anpassen lassen muss. Und dann damit fahren kann. Das wäre tatsächlich Nummer zwei. Und Nummer drei, das ist so die Low-Budget-Variante. Und
ich dachte schon, die Tenere wäre die Low-Budget-Variante.
Nee. Das ist so ein Mittelfeld. Low-Budget ist die, Trommelwirbel bitte. Nein.
Und Chris so, oh.
Ja, wir haben das schon drüber geredet, aber die Afrika Twin ist erstaunlich teuer. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich da nicht so den Draht zu. Aber ist auch gar nicht schlimm. Also, es wäre ziemlich lustig, wenn es dann doch irgendwie eine Twin werden sollte. Naja, ach, das
wäre schon. Erzähl mal, Low Budget, bin ich ja gespannt, was jetzt kommt. Low Budget,
ja,
warte mal. Das wäre tatsächlich eine Aprilia Pegaso.
Nein.
Nee, BMW F650.
Perfekt. Nee,
siehste.
Doch, tatsächlich ist es das. Und die super hässlichen Endlines aus, ich glaube, 2006, 2007?
Die laufen gut. Ich dachte, die laufen gut.
Ja, das ist auch total geil, weil du siehst, die Mopeds, die liegen irgendwie zwischen 1.300 und 2.000 Euro oder ein bisschen über 2.000. Ja. Und mit einer vernünftigen Laufleistung, die Motoren scheinen zu laufen und einem vernünftigen Aussehen. Ich meine, Aussehen ist immer Geschmackssache, da würde ich auch einiges dran ändern. Aber das, was ich jetzt auch irgendwie so mitbekommen habe, ist, dass die gut laufen sollen. Und da es ja eine BMW ist, die Frage an dich, hast du mit der BMW 650 GS, F650 GS, schon Erfahrung gemacht.
Ja, also ich hatte ja erzählt, die Pegaso ist ja baugleich in vielen Teilen, der Motor ist gleich, ganz vieles gleich, auch so vom Rahmen und so, mit der F650 GS gewesen, also mit der alten, ne, mit der 90er Jahre Version. Mhm. Die hatten diesen robusten Motor da drin aus Österreich. Einziges Problem, was die hatten, war, also mit denen kannst du echt Digitalgas fahren, denen macht das gar nichts, da kannst du immer Vollgas geben.
Okay,
krass. Das Einzige, was die an Problemen hatten, das war die Zylinderkopfdichtung und die ist bei mir leider auch in den Arsch gegangen. Und die haben einen geteilten Kreislauf und dann ist bei mir Wasser ins Öl reingelaufen. Ne? Das heißt, das war halt ganz ungünstig. Und die Kupplung schlupfte dann ordentlich. Ja. Aber ansonsten, wenn du die einmal gemacht hast, ich glaube, die Original war einfach auch so scheiße, die Originaldichtung, dann war die halt super. Also da kann ich dir überhaupt nichts Böses drüber sagen. Und bei den späteren BMWs wurde das meines Erachtens immer besser. Ich habe erst einen getroffen, der mich vollgejammert hat, dass die nicht läuft. Ansonsten höre ich nur Positives. Kennst du dieses Sondermodell von der 56, die Sertao?
Nee, ich kenne nur die Dakar-Edition.
Ja, die gönn dir mal, ey. Das könnte was für dich sein. Was ist denn für dich Low-Budget preismäßig?
Low Budget ist zwischen 1.000 und 2.500. Nein,
da kriegst du die doch nicht. Nee, die kostet eher so 4.000.
Ja, das dachte ich mir leider
aber
schon.
Aber die ist richtig geil. Die ist nämlich so auf Rallye gemacht. Die wird dir richtig gefallen. Größerer Tank, glaube ich, und so. Die wird dir richtig gut gefallen.
Ja, hatte ich schon gesehen. War Geschmackssache. Hatte ich auch tatsächlich überlegt. Ich kann es dir gar nicht sagen, aber aus irgendeinem Grund bin ich nicht so ein starker BMW-Fan.
Ja, kann ich gar nicht verstehen.
Ja, es ist aber, glaube ich, echt so wieder dieses typische Ding, wenn du es nicht gefahren bist und nicht selber erlebt hast, dann wird sich deine Meinung, glaube ich, auch nicht darüber ändern. Oder meine in dem Fall. Ich glaube, das ist echt ausschlaggebend, was das Thema angeht.
Ich glaube manchmal ist es so ein bisschen wie mit dem Fußballverein, weißt du? Da kommst du irgendwie über manche Ecken und Zufälle dran, oft durch die Familie. Und da bleibst du oft dann auch hängen. So, das ist tief verwurzelt. Das ist bei Automarken so, bei Motorradmarken so, bei Fußballvereinen, bei, ich weiß nicht, was noch, vielleicht Klamotten, das ist beim Friseur und Zahnarzt so, da kommst du irgendwie mal hin und bleibst du dann auch bei dem.
Ja.
Und es muss schon einiges passieren, dich da wegzubringen. Das ist so meine Erfahrung.
Tatsächlich ist mir auch gerade eingefallen, dass ich eine Kindheitsverbindung auch zur BMW 650 habe.
Erzähl mal.
Und zwar hat mein Nachbar, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich aufgewachsen bin in unserem Familienhaus und das war in so einer Stichstraße und unser Nachbar am anderen Ende der Straße. War ein älterer Herr, auch so der war Ende 50, Anfang 60, glaube ich, und der hatte eine BMW.
Ja.
Und ich als kleiner Knüps, du musst dir vorstellen, ich hatte platinblonde Haare und hatte immer einen Pottschnitt.
Schön.
Das war richtig geil. Vielleicht, ich muss mal gucken, wenn ich wieder bei meinen Eltern bin, muss ich mal ein Foto machen, dann nehme ich das, dann mache ich das mal auf Instagram als Folgentitel oder nice. Sowas. Und er hat mich dann immer mit auf die Maschine gesetzt, wenn er das Ding poliert hat, mich dann immer auf den Sitz gesessen und ich war natürlich überglücklich. Und lustigerweise ist das, kommt das relativ nah dran an das Modell, halt eben an die F650 GS. Aus Anfang 2000.
Die Tenere, die du erwähnt hast, die 660, das ist ja ein völlig unterschätztes, geiles Reisebike. Ne? Ich kann dir empfehlen, mal unsere Tenere-Folge zu hören, die wir gemacht haben. So ein Spezial dazu, da reden wir auch relativ lange über die. Die ist ja so, bei den Fans ist die so ein bisschen unten durch. Die meinen immer, ja, die ist nicht konsequent, die genügt uns nicht in vielen Dingen. Die ist vom Design auch nicht und dies und das. Ich finde die geil, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei der richtig, richtig gut. Die hat ordentlich total. Federweg und Offroad-Eigenschaften, da kannst du ganz gut Gepäck ranhängen. Die ist halt ein bisschen langweilig, aber gut. Das ist die wirklich, die ist leise, die ist eine Nähmaschine, die ist, ich weiß nicht was. Aber das ist ein super Motorrad, also fürs Reisen sehr, sehr großartiges Motorrad.
Ja, aber guck, das will, also ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe mich so ein bisschen in die verliebt, eben wegen dem Federweg und ich mir halt auch so denke, also ich muss ja auch gestehen, ich als Trailfahrer habe da natürlich auch so andere Hintergedanken nochmal mit bei, weil ich mir denke, okay, wie hoch muss ein Baumstamm sein, dass du mit der Maschine nicht mehr drüber kommst?
Okay. Ich bin so gespannt, wenn du das erstmal mit Gepäck fährst und sowas, du dann rumfluchst, so, was ist das hier
für ein Kamel? Ey, ich kann dir jetzt schon Brief und Siegel drauf geben, dass das so sein wird.
Warum muss ich mich hinsetzen? Oh, warum ist hier eine Sitzbank?
Ja, genau. Ich will da nur im Stehen fahren. Die hat ja gar keinen Stoff. Was ist denn das hier?
Ja. Nee, auf jeden Fall. Die kann ich auch sehr empfehlen. Auf jeden Fall.
Also das ist auch tatsächlich noch mein Favorite, aber das hängt dann so ein bisschen davon ab, wie ich finanziell dann dastehe. Bisher spare ich, unter anderem auch deshalb, weil ich ja noch mein anderes Projekt habe, die Honda 125 Kubik aus, ich muss mich verbessern, nicht 1979, sondern 1967 wurde sie zugelassen.
Ja.
Und da bin ich auch mal gespannt. Das geht dann ja auch im Februar bei mir los, parallel zu eventuell einem YouTube-Kanal.
Ich hörte davon.
Ja, genau. Also mal gucken, je nachdem, wann die Folge rauskommt. Gibt es den eventuell schon oder noch nicht? Ich gehe davon aus, dass es den noch nicht gibt.
Ansonsten gibt's hier einen Link in den Shownotes.
Das ist nochmal ein guter Hinweis. Was wollte ich denn gerade sagen? Ach ja, genau. Coole technisch. Also ich sehe es genauso wie du. Es ist ein klasse Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Ding finde ich auch designtechnisch eigentlich relativ ansprechend und ist eine Basis, aus der man auch viel machen kann. Also ich glaube, das ist echt eine geile Nummer.
Sorry. Sehr, sehr schlankes Corona. Design auf jeden Fall.
Ja, genau. Also das finde ich halt auch relativ ansprechend. Es ist kein Bulle oder ähnliches, sondern es ist wirklich schmal und es sieht so aus, als wenn dich das Ding schon verlockt dazu, einfach mal einen Waldweg abzubiegen, ohne großartiges Hin und Her.
Die Yamaha-Farben finde ich immer ganz geil. Es gab auch mal so eine, ich mag ja gerne diese blaue Yamaha, das Sondermodell, ne? Dieses Decker-Sondermodell. Die gab es auch in diesem blau-gelb. Das gefällt mir persönlich richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, ob die auch goldene Felgen hatte, muss ich mal kurz googeln. Ich glaube nicht. Nee, hatte sie nicht. Nee,
ich glaube, die neue Tenere hatte das, glaube ich. Die T7 hatte das, glaube ich, in diesen Sonderrallye-Farben mit diesem Babyblau-Gelb irgendwie und dann diesen goldenen Felgen. Hatte die goldene Felgen?
Ja, ich glaube schon. Weiß ich gerade auch nicht. Aber es gibt geile,
geile
Umbauten. Es gibt, ich habe gerade eine Seite gefunden, wo die noch mehr auf Rallye gemacht ist. Das gefällt mir schon richtig, richtig gut. Cooles Bike.
Ja, geil. Ja gut, okay, das ist schon eine geile Nummer. Aber du, so viel zu meinem Moped. Jetzt mal wieder Tacheles geredet hier. Sag mal, was ist denn das da mit eurem YouTube-Kanal und eurem Podcast, sag mal?
Was da los ist?
Das ist doch nicht euer Ernst.
also du willst, die Frage zielt jetzt eigentlich dahin, was soll das eigentlich? Oder woher kommt das, ne? Oder?
Ja, okay, gut. Ich dachte, ich werfe das jetzt einfach mal in den Raum und gucke mal, was so deine erste Antwort darauf ist. Aber ja, dadurch, dass ich dir schon gesagt habe. Ja, genau. Ich dachte, ich kann da noch so was herauskitzeln.
Das ist natürlich in erster Linie dafür da, dass wir viele Frauen kennenlernen, ne? Dass wir einfach die Chicks klar machen, indem wir mit Opa BMW Motorrädern durch den Acker fahren, ne? Und dazu richtig spießige, teure Textilanzüge tragen. Und Klapphelme vor allen Dingen, ne? Das ist sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ja. Damit machst du die jungen Mädels von heute richtig scharf. Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube wirklich, wenn wir mit unseren Motorrädern durch die Gegend fahren, da gucken echt eher so, da gucken ein paar Typen aus der Bubble hinterher, ne? Aber das ist nichts richtig cooles on Vocals, was wir machen, sondern wirklich was mit Passion. Also wir haben angefangen 2013, seitdem gibt's Bears on Tour, seit 7 Jahren, und da haben wir mit YouTube angefangen. Da bin ich mit einem Freund zusammen, der ab und zu auch aufgetaucht ist bei uns im Podcast, aber eher selten, bin ich zum Nordkap gefahren. Und das war ein großes Abenteuer, da waren wir 3-4 Wochen unterwegs, sind viele tausend Kilometer, ich weiß nicht, 7-8000 Kilometer gefahren. Das war ein großes Abenteuer auf jeden Fall, und wir haben vorher auch schon Touren gemacht und so, aber das war so erstmal so unter dem Motto Bears on Tour. Und das kam echt zustande, weil wir uns einfach diese Kosenamen gegeben haben, ne? Weil wir hatten das hier aus dieser einen Serie, dass ich der Schokobär war und er der Vanillabär, so haben wir uns immer über Funk angequatscht. Und so haben wir dann unseren Reiseblog haben wir Bears on Tour genannt deswegen. Und so kam eins zum anderen. Das war erstmal nur für Freunde und Familie gedacht, wo wir sind, was wir machen. Und irgendwie sind Leute darauf gestoßen, und dann habe ich gemerkt, oh, das interessiert ja Leute, und das macht aber auch Spaß, Feedback zu bekommen. Und so kamen wir dann im nächsten Jahr schon drauf, dass wir den Film veröffentlicht haben zu dieser Tour, der eigentlich auch ein privater Reisefilm werden sollte, der eigentlich gar nicht veröffentlicht werden sollte, der aber bis heute richtig gut ankommt, der, glaube ich, auch mit die meisten Klickzahlen hat, so unser Film Reise nach Norden. Und im nächsten Jahr sind wir dann durch Osteuropa gefahren, inklusive Ukraine und so, bis in die Türkei, durch ganz viele Länder, durch 14 Länder oder so sind wir gefahren, und haben das dann auch veröffentlicht auf dem Reiseblog und auch wieder bei YouTube. Und da war dann auch Pets dabei, den man ja kennt, eventuell. Und den habe ich auch durch einen Zufall kennengelernt, weil ich meine Karre irgendwo unterstellen musste. Das war mein Garagennachbar so. Und der ist auch Rennmaschine gefahren, kam dann auch hat auch da gesagt, ich wollte schon immer eine Reise-Enduro eigentlich fahren, schon ganz lange. Und hat sich dann eine geholt oder ausgeliehen, und damit mit dem sind wir dann gefahren. Und so kam eins zum anderen, und dann haben wir das immer mehr so selber auch gehypt und gesagt, ey, okay, wir ziehen das jetzt durch mit den Bears, und wir richten eine Homepage ein. Und so kam dann so ein Netzwerk zustande. Und das war eigentlich von vornherein, also von Anfang an, das, was mich bis heute am meisten fasziniert, warum ich das auch eigentlich mache. Weil man super geil mit Leuten in Kontakt kommt, die gleiche Passion haben, die das gleiche Hobby haben und manchmal auch nicht das gleiche Geschlecht haben. Ja, leider sind wir so wenig Mädels, aber wir haben bei den Bears jetzt einige Mädels am Start in der Community, und darauf bin ich nicht nur sehr stolz, sondern es sind halt auch echt alles richtig coole Typen, sag ich mal. Also Typinnen, richtig coole Typen. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass die auch Teil der Community sind. Und so kommen eins zum anderen, ne? 2017 haben wir angefangen mit dem, ich glaube, es war 17 oder 16 oder 17, ich weiß gar nicht genau, haben wir angefangen mit dem Podcast. Und damals, weißt du, damals gab es kaum was. Da war das Feld noch ganz unbespielt. Also damals gab es vielleicht Pegaso Reise schon, die haben was ganz anderes gemacht, die haben diese Interviews gemacht mit Reisenden. Und wir haben gedacht, wir wollen über Reisethemen sprechen. Wir wollen so darüber uns austauschen und schauen, wie es ankommt. Und jetzt muss ich mal ein bisschen vorspulen, um nicht zu viel ins Detail zu gehen, dass das eins das andere befeuert irgendwie. Und irgendwann war das Feedback so krass, dann kam das Radio dazu, dann kamen die Hörerzahlen, dann kam das Riesenfeedback, dann haben wir irgendwann den Schwerpunkt immer mehr gelegt auf Podcast, und so ist halt Bearcast immer größer geworden. Inzwischen ist YouTube echt so ein Beiwerk, was ich noch betreibe, weil mir das Filme machen so Spaß macht, ne? Aber wenn man sich da die Klickzahlen anguckt, also unser erfolgreichster Film, Kashubai, hat, glaube ich, so 80, 90.000 Klicks. Das ist schon ganz ordentlich. Aber wir haben viele Clips und Filme, da sind 2, 3, 4.000 Klicks. Das ist auch okay. Aber das ist jetzt nicht so, weißt du, dass man irgendwie, das ist jetzt nicht so super außergewöhnlich oder sowas. Aber mit dem Podcast ist halt schon Wahnsinn, was da passiert. Also jetzt, was jetzt gerade 2020 passiert ist, ne, dass die Community so explodiert, dass wir einen wirklich separaten Bereich haben mit unseren Patronen, wo wir, wo jeden Tag riesen Austausch ist, wie bei Reddit fast, das ist Wahnsinn, also was da los ist. Und ich, das Krasse ist, ich zieh, also wir sind auf dem Discord, so, wo wir uns unterhalten, so mit den Patronen und so. Mhm. Und ich ziehe mich da auch oft 1, 2, 3 Tage mal raus, weil ich so viel auch immer Ohren habe und so. Und dann, das ist den Leuten aber auch völlig egal, weißt du? Es geht gar nicht darum, dass wir da irgendwie gefeiert werden. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern da kommen Leute zusammen, die gleiche Passion haben. Und das ist einfach eine ganz große Freude, dass man sich trotzdem noch als Initiator fühlt von dem Ganzen. Und als Teil von dem Ganzen. Also ich sehe mich da jetzt auch nicht als Guru oder sowas, sondern als jemand, der genau wie die anderen einfach die gleiche Leidenschaft hat. Und ja, wir wollen ja dieses Jahr 2021, wenn Corona das denn zulässt, wollen wir ein großes Bärs-Treffen machen. Das wollten wir letztes Jahr schon machen, nur dieses Jahr wird es dann eben noch viel größer. Wir hätten eine Location, das wäre richtig cool. Und wir mussten jetzt schon wieder begrenzen. Also letztes Jahr war das innerhalb von Tagen ausgebucht alles. Und dann hat es nicht stattgefunden. Und jetzt haben wir mehr Plätze. Und ich glaube, das ist jetzt schon so. Also wir müssen jetzt schon sagen, das ist auch nur für die Patronen, ne? So für unseren engsten Kreis. So. Sonst, ihr kommt natürlich auch. Also Modocast natürlich am Start. Und das wird wunderbar. Wenn das stattfindet, das wird ganz wunderbar. Mit Lagerfeuer, mit großem Pizzaofen, mit Live-Podcast, mit Erste-Hilfe-Camp, mit ich weiß nicht was alles. Wahnsinn, Wahnsinn. Wir haben diese Kooperation mit Bent am Laufen, dem Modelabel, mit denen wir eine eigene Kollektion jetzt gestartet haben. Also da jetzt, wo der Podcast rauskommt, ist die schon draußen. Es gab, als die rauskam, nur für die Patronen, da gab es so viele Vorbestellungen, dass der Server von denen kurz in die Knie gegangen ist. Das ist irre. Das ist wirklich ganz, ganz irre.
Das ist ja Wahnsinn. Ja,
es nimmt alles gerade Ausmaße an, das kann ich gar nicht fassen, ehrlich gesagt.
Och, Howie, also erstmal muss ich dir sagen, du bist der beste Interviewpartner. Ich muss nur ein bisschen anstoßen und du rollst einfach von alleine 20 Minuten.
Endlich unterbricht mich mal keiner, ey, ist das schön. Nee, aber schön, aber es gibt hier wirklich viele Punkte, jetzt rede ich schon wieder, ne? Es gibt hier so viele schöne Punkte, die zu denen ich nie komme, sonst im Bergcast. Das ist schön.
Ja. Ja, ich merke das schon. Es ist auch echt herrlich. Und der zweite Punkt, den ich dazu echt einfach mal sagen muss, ist einfach nur herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Weil das ist echt eine verdammt coole Nummer, die ihr da gemacht habt, was da ins Leben gekommen ist, einfach nur aus Passion und Freude daran. Mhm. Und wie sich das Ganze weiterentwickeln kann, das ist einfach nur geil. Also da sieht man halt auch wieder, ne, es ist vollkommen egal, solange man Spaß daran hat, ist es genau richtig.
Ja, auf jeden Fall. Und natürlich ist man irgendwie auch stolz drauf, wenn man auf Events ist und man wird drauf angesprochen und sowas, ne? Aber viel toller ist, wenn man dann die Möglichkeit hat, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und auch zurückzufragen, so, wer bist du denn eigentlich, ne? Und was fährst denn du hier? Und weißt du, hier im Podcast komme ich ja immer so ein bisschen überheblich rüber, aber wenn man mich live trifft, ne, dann bin ich wirklich eher der neugierige Typ, der auch ganz vorsichtig fragt. Und ich könnte jetzt so viele Situationen sagen, wo ich eher zurückhaltend bin, ne? Und dann mir erstmal anhöre und angucke und so und ich mich daran erfreue, dass man Leute trifft. Ich habe auch lauter Trottel schon getroffen, das muss ich dir auch sagen, ne? Die mich voll blubbern und das ist auch so ein bisschen typisch Motorradfahren, ne? Dieses so und Natursportart und so und ich bin der Geilste und dies und das und so, da sind auch viele Leute drauf. Und da denke ich mir so, ja, da halte ich mich auch lieber gern zurück. Und wenn überhaupt, dann sieht man sich dann beim Motorradfahren so, ne, und denkt so, ja, mal gucken, wer am meisten Spaß hat hier eigentlich auf der Strecke. Aber letzten Endes geht es primär darum, ums Reisen und eine gute Zeit mit feinen Leuten zu haben, so im Großen und Ganzen, ne? So wie wir jetzt gerade hier, mein Freund.
Das hast du einfach wunderbar gesagt. Da kann ich auch nicht großartig was hinzufügen.
Ich habe schon überlegt, Nils, ob ich dich rauskaufe von SSMP, ne? Habe ich schon rumgewitzelt mit den Jungs, so, weil wir jetzt so und so fein verstanden haben in den letzten Podcasts, die wir gemacht haben, vor allem in unserem neuen Lettischnik, da habe ich schon so gedacht, so, was muss ich wohl Chris zahlen, um dich von SSMP rauszukaufen? Wie ist so die Ablösesumme, weißt du, wie bei so einem Ronaldo? Und dann haben wir rumgewitzelt und dann meinte ich so, ey, bisher habe ich alles von dir umsonst gekriegt, Digga.
Ja, warte mal ab, die Rechnung kommt ja noch.
Also, ne? Auf dem Kiez wärst du zu billig, das sag ich dir, du.
Ja, gut, okay, das lassen wir jetzt einfach so stehen, das ist schon in Ordnung.
Das Schöne ist, was den Podcast und überhaupt Bärs angeht und so, das Schöne ist, wir machen das ja nicht hauptberuflich, ne? Also so wie ja manche andere sowas hauptberuflich machen mit YouTube und Podcast und so. Was uns aber die große Freiheit gibt, dass wir echt machen können, was wir wollen. Ne? Es gibt ja von uns Folgen, da lernt man echt was. Und es gibt Folgen, die sind einfach nur dumm und die sind einfach nur Blödsinn. Und das kann man halt auch, das können wir einfach mal machen. Das, weil wenn dann wir auf einmal irgendwie 200 Abonnenten weniger haben, ist so what, das ist mir echt relativ egal. Ich erinnere mich noch dran, als wir das erste Mal den Bärs Filmeabend machen, der ironischerweise inzwischen das erfolgreichste Format von uns ist. Aber als ich den zuerst gemacht habe, da habe ich am Ende gesagt, ja, wir schauen mal, wie der jetzt ankommt. Also habe ich auch im Podcast gesagt. Und wenn der gut ankommt, dann machen wir damit weiter mit dem Format. Und dann habe ich gleich hinterher gesagt, ach, wisst ihr was, ich hatte so einen Spaß, es ist mir eigentlich scheißegal.
Genau,
ich hab so Bock auf Folge 2. Und das haben wir bis heute gemacht. Ja. Und die Folge 3, 4, ich weiß nicht mehr welche, ist wirklich die erfolgreichste Folge vom ganzen Bärcast inzwischen. Also ich glaube, über 35.000 Leute haben das gehört. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn, ja.
Boah, das ist wirklich Wahnsinn. Aber es ist einfach der Punkt, solange du die Freiheit hast und nicht davon abhängig bist, kannst du einfach machen, was du möchtest. Und das finde ich ja auch so geil an diesem Medium, dass du einfach sagen kannst, ey, ich setz mich hier hin, ich habe hier... Boah, was hat vielleicht die Ausstellung gekostet? 600 € oder sowas, inklusive Laptop und allem Krimskrams drumherum. Und du hast schon eine vernünftige Aufnahmequalität. Du kannst es einfach machen, easy, ohne großartig Hektik. Es ist total geil. Und das ist genau, ja, es ist wirklich, es ist wirklich so. Und zum Thema Go Podcast, Go Podcasting, kommen wir auch noch mal am Ende dieser Folge. Wir sind noch nicht am Ende.
Noch sind wir nicht am Ende.
Nein, ich wollte gerade sagen, weil bevor du mich wieder unterbrochen hast,
ich bin jetzt ruhig.
Habe ich jetzt, glaube ich, mittlerweile drei Sachen.
Ja, ich bin jetzt ruhig.
Im Kopf. Nummer eins, ich brauche von dir wirklich einfach nur eine Sprachaufnahme, wie du unser neues Format nennst. Einfach nur, wie du es aussprichst, aber so wirklich so nasal, wie es nur geht. Und dann möchte ich das so geloopt haben in Dauerschleife und als Klingelton.
Mach ich dir fertig, ja. Aber nur wenn du, wie wir im anderen Podcast schon besprochen haben, ein Reaction-Video auf die Bears Offroad School machst, nur dann. Das würde ich so feiern,
darauf kannst Alter. Du kannst da sowas von eintrauen.
Wie Montana Black irgendwie da bei YouTube sitzt, weißt du, und dir so anhältst und dann so, oh, Leute, nicht euer Ernst, ey. Einfach nur sowas so, da sag ich jetzt gar nichts zu. Da sag ich jetzt einfach mal gar nichts zu.
Oh, ich hab auch schon alles perfekt durchgeplant. Wir haben ja auch schon gesagt, dass wir, wenn es Corona wieder zulässt, zusammen einen Versuch starten werden, wo das Ganze dann ja auch so ein bisschen mit reinfließen wird.
Ja, wir haben ja viel in der Pipeline, sag ich mal, ne?
Ich wollte gerade sagen, und es wird einfach nur grandios. Also das kann ich dir jetzt schon sagen. Es wird, glaube ich, echt
grandios. Also was mich sehr reizt dieses Jahr, ist wirklich diese Sache mit Live-Podcast. Das würde ich gerne ein bisschen intensivieren und vielleicht sogar mit Twitch.
Total.
Schauen wir mal, was da passiert.
Hatte ich dir nicht die Idee gegeben mit Twitch?
Das war wie bei Inception. Das habe ich dir im Traum injected.
Du kannst jetzt auch einfach mal kurz die Klappe halten und sagen, dass ich es dir gesagt habe und mir diese Props zumindest mal gönnen. Props, hallo, du kriegst hier schon meine Klicks.
Nee, das ist von dir, das ist recht, ja.
Endlich, habt ihr gehört? Herz von mir. Och nein, wirklich herrlich. Ja. Und der letzte Punkt, zu dem ich kommen wollte, ich bin super neidisch auf eure Filmkünste auch gerade deine Schnittkunst. Ja. Es ist echt, also wenn man sich wirklich die Videos anguckt, in so einer hohen Qualität, ich hätte es nicht erwartet. Hättest du das Video genommen und ein Video von einer, was weiß ich, Werbeagentur, die da, was weiß ich, 6.000 € für verbraten hat, würdest du keinen Unterschied sehen.
Das war mein erster Gedanke. Lieb, was du sagst, echt. Also ich möchte hier auch nochmal auf den neuen Film hinweisen, der jetzt gerade rausgekommen ist, Baltica. In dem wir durch Estland, Litauen und Lettland fahren. Da bin ich sehr stolz drauf, weil ich glaube, das bildet ungefähr so das Neueste ab, was wir so hinkriegen an Shit bei YouTube. Aber es ist insofern echt lieb, weil ich da so viel Herz reinstecke. Also vor allem bin ich das ja. Also wir filmen zwar alle und so, die sind auch alle gebrieft, immer was sie wie filmen sollen und so. Aber ich mache das ja nachher in Kleinstarbeit mit dem Jay auch zusammen, der diese ganzen Grafiken und so macht. Jetzt gerade in dem neuen Film ist es echt geil geworden. Der hat so viele so Scribbles, so Comic-Geschichten gemacht. Und ich finde es ich find's mega. Aber das Verhältnis, weißt du, hier reden wir einfach nur blödes Zeug, ja. Und das hören sich zigtausend Leute an. Und diese Videos gucken zum Teil nur wenige. Aber das ist halt egal, weil da ist mein Herz so richtig drin, ne? Und dass du das jetzt sagst, das freut mich wirklich richtig. Also vielen, vielen Dank an der Stelle. Und ich glaube, wir werden immer besser. Ja.
Naja, immer besser. Also ich könnte schon davon träumen, wenn ich da an das Niveau rankommen würde.
Es hat übrigens, super gerne. Das sage ich nur mal am Rande jetzt. Es hat dazu geführt, ich habe das noch nirgendwo erzählt, das hat dazu geführt, dass ich jetzt tatsächlich damit auch ein bisschen Geld verdiene. Also das berufliche, unabhängig vom Vorrat, ja. Also Leute sind cool. Darauf aufmerksam, ich will ja jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber Leute sind darauf aufmerksam geworden. Und haben jetzt tatsächlich mich engagiert. Das ist ziemlich nice. Ja, das kann ich dir nochmal offline erzählen, das will ich dir jetzt nicht so erzählen. Es sind nämlich kleine Pornofilme von YouPorn. Wo ich mit Multi-Engel filme. Vor und hinter der Kamera.
Du hast also nicht den Auspuff gereinigt bei deiner Maschine, das war nur ein Synonym.
Ein Teil dieser Geschichte war gelogen, ich sage nicht welche.
Oh, wie herrlich. Oh, ich mach wie
die
schön. Pornos
umsonst. Naja.
Oh, Howie. Es ist so beschreibend. Nein, es ist wirklich Chris, einfach herrlich.
Ich bin Chris wird sich wirklich freuen, wenn ich ihm ein Angebot unterbreite, dich abzuwerben. Es macht einfach zu viel Spaß. Schön, dass wir jetzt Motocast haben. Da können wir wirklich, ohne dass irgendwer eifersüchtig wird, miteinander reden.
Ja, siehst du, das hat alles Vorteile. Das ist einfach, ja, das ist jetzt eine offene Beziehung, ja. Chris, wenn du das hörst.
Weißt du, wie man das nennt? Das habe ich übrigens jetzt gerade gelesen. Polyamorös nennt man das. Wenn man in einer Beziehung ist.
Ich dachte jetzt, du kommst mit irgendeinem neuen Fachwort, aber polyamorös ist ja nichts Neues.
Ich kannte das nicht. Ist ja krass.
Na gut, aber ich glaube, das ist dann auch wieder generationsgeschuldet, weil ich meine, guck mal, ich bin 24 Jahre alt.
Ja, stimmt.
Das ist dann nochmal eine andere Nummer. Ich bin ja auch in einer anderen Zeit der Aufklärung und alles weitere aufgewachsen.
Aber pass mal, also. Vor 24 Jahren war ich jünger als 24. So, wer ist jetzt der Jüngere?
Sag mal, bist du Mathelehrer oder was ist los?
Gott sei Dank nicht, ne? Gott sei Dank nicht, ey. Naja.
Oh, ich weiß nicht, ich hab da letztens mit Chris drüber gesprochen und da waren wir uns auch einig. Ich glaube, wenn wir damals Lehrer gehabt hätten mit einem ähnlichen Charakter, ich weiß jetzt nicht, wie du unterrichtest, ich glaube, da wären wir schon richtig froh drum gewesen.
Du, das ist echt so. Also das werdet ihr auf jeden Fall, aber das Krasse ist, ich hatte ja wirklich nur alte Lehrer, ne? Das ist ja immer bei den Lehrern so, da gibt's immer eine Generation, die werden alle eingestellt, dann werden die alle uralt. Und dann gehen die alle in Pension und dann werden ganz viele neue eingestellt. Und so hat man Glück oder Pech, so, ne? Und es gibt natürlich da, trotz auch bei jungen Lehrern gibt's voll die spießigen Leute und so. Aber tatsächlich, das haben mir ja schon viele gesagt, ne? Wie kannst du eigentlich ernst genommen werden und so? Ich kann dazu nur sagen, Nils, ich bin aber da auch so. Also klar, ich rede da nicht so viel unter der Gürtellinie, sag ich mal so, aber ich... Witzigerweise ist es ja auch so, dass die Kids natürlich meinen Podcast kennen, ne, und die Videos, vor allem YouTube und so, kennen die natürlich, ne. Aber das Ding ist, ich habe da mit Karina auch schon mal drüber geredet, das interessiert die halt einen Scheiß, ne. Also die gucken und hören das einmal und sagen, oh cool, das ist ja der, den kenne ich ja und so. Und dann so, ja, was wir reden, das ist jetzt überhaupt nicht so meins, ne. Also da müssten wir eher so Let's Play Videos machen über irgendwelche Shooting Games auf der Playstation oder sowas. Das wird die interessieren, ne. Von daher, ich gehe da auch ganz, ganz offen mit um, ne. So, ich trage ja auch die Bandklamotten immer in der Schule.
Verteilst dann immer so Visitenkarten. Hier, scan den QR-Code, dann kriegst du 15%.
Nee, im Gegenteil. Also das mache ich jetzt auch nicht. Also wenn die sagen so, ich habe gehört, sie haben einen YouTube-Kanal, dann sage ich schon, dann sage ich so, ja, ist so, aber sage ich dir jetzt nicht, musst du selber finden, so, ne? Also so mache ich das.
Aber ist doch auch vernünftig. Ach, ich wollte gerade sagen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Mann, was wollte ich denn? Ach ja, genau, apropos Let's Plays, das war tatsächlich eine Überlegung von mir und ich hoffe, das klaut mir jetzt keiner. Aber total die geile Idee, die aktuellen Motocross-Spiele für den PC und für PlayStation und ähnliches sind so gut geworden von der Fahrphysik, dass ich tatsächlich schon überlegt habe, ob ich Fahrtechnik-Tutorials anhand dieser Spiele erkläre.
Das geht? So krass sind die?
Ja. Ich hab's mir echt überlegt. Also man kann nur Basic-Sachen machen, sowas wie Kurven fahren oder halt das, was worüber wir gesprochen haben in du. Ja, das hatte ich halt echt überlegt. Und da dachte ich mir, oh na, vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen.
Mich würde es interessieren,
aber das,
mich würde es interessieren. Und dann lädst du mich mal ein in dein Twitch-Studio und dann fahren wir mal zusammen und dann zeige ich dir mal, wer King of the Controller ist. Ich alter Zucker, ey.
Nee. Ich würde jetzt mal aus dem Stegreif behaupten, du bist so unter dem Motto wie Chris, als er angefangen hat mit Zocken und wir gemeinsam gespielt haben. Ich habe ihn 10 Minuten Vorsprung gelassen und habe trotzdem gewonnen.
Nimm den Mund nicht so voll, Herr Stahl. Ich sag mal so, bei uns auf dem Discord ist einer, der hat immer als Status da stehen, spiele gerade WoW. Und da habe ich ihn angehauen, ich so, Alter, du spielst echt noch World of Warcraft? Das ist ja voll 2000, ne? Und so, was, du kennst dich aus damit und so, ne? Und dann kamen wir echt ins Gespräch über das Zocken und so. Und dann meine ich so, nee, das interessiert mich auch das Thema ja. Und so. Ja, ich war jetzt nie so ein World of Warcraft-Zocker, aber ich kenne auch diese ganzen Hype da drum und so. Und da sind wir aufs Zocken gekommen, da meinte er so zu mir, Alter, von dir hätte ich ja überhaupt nicht gedacht, dass du Zocker bist. Oder hier unser anderer Hörer, der Chris aus Berlin, Shoutouts an dich. Der hatte früher sogar einen Kanal, wo er relativ erfolgreich war und auch auf Gamescon unterwegs war und Leute interviewt hat und dies und das und so. Also gibt durchaus viele Motorradfahrer, die zocken.
Das ist ja echt der Hammer. Das ist wirklich richtig geil. Ja, aber guck mal, das ist dann vielleicht wieder so eine Nische. Ach, mal gucken, ob ich da Bock zu habe. Aber die Idee ist tendenziell nicht verkehrt.
Geile Idee. Patent angemeldet.
Deshalb, mal gucken. So schaut es aus. Mein Lieber.
Morgen kommt so ein Twitch-Kanal von mir raus, wie ich so Spiele zocke und Motocross spiele und so.
Leute, ich komme nach Bremen und weißt du, was ich mache? Ich öffne deine Spielzeugsammlung. Boah. Genau das mache ich.
Damit macht man keine Späße. Damit macht man keine Späße.
So, jetzt habe ich dich wieder auf das vernünftige Niveau runtergebracht. Und zwar kommen wir jetzt zu einem kleinen Spezialformat, was ich mir ausgedacht habe. Es gibt den erfolgreichsten Podcast Deutschlands, ein Comedy-Podcast, falls er dir bekannt ist. Daraus entstanden ist eine Art Spin-off mit einer Interview-Serie, die da heißt 5 Fragen an. Und damit jetzt dieses Spezial nicht so hundertprozentig geklaut ist, nenne ich es 6 Fragen an.
Oder nennst du sie 6 Fragen an?
Och, du hast ja gesagt, du drehst so ein paar Filmchen. Och, ey, das geht schon wieder in Richtung. Okay, gut. 6 Fragen an zum Abschluss. Und zwar Frage Nummer 1. Was ist dein Traummoped, wenn du unendlich viel Geld hättest?
HP2 Enduro.
Boah, da musst du mich jetzt abholen.
Ach so, man darf länger darauf eingehen dann.
Ja, also, ja, klar, total. So lange, wie du Bock hast.
BMW hat 2006, glaube ich, 2006 oder 2008 haben sie die HP2 Enduro rausgebracht mit dem Boxermotor der GS1200 als übelste Vollenduro mit 260 mm Federweg mit das erste Motorrad meines Wissens mit einem richtigen Stoßdämpfer, der sich übrigens überhaupt nicht bewiesen hat, da bauen die meisten jetzt eine Feder ein, also mit einem Luftdruckdämpfer. Mit einem Design, was mich komplett abholt, was ich einfach nur mit Rundscheinwerfer und Wahnsinn und verlängerter Kardanwelle, also mein absolutes Traum, alles wie ich mir selber ein Motorrad zusammenstellen würde und so, ist damals verkauft worden, ich glaube so für 15.000 Euro oder so, wird heute für 20 plus verkauft, trotz Schramm, Kilometer und ich weiß nicht was. Ist irre.
Krass. Aber das ist nicht die Enduro, die damals Chris Pfeiffer im Erzberg-Rodeo gefahren ist, oder?
Das kann sein, das kann sehr gut sein, dass das ist.
Also das ist auf jeden Fall nämlich die Voll-Enduro von BMW gewesen. Irgendwie Explorer oder sowas hieß die, glaube ich. Bin ich mir unsicher. Das war nämlich so ein weiße Grundfarbe mit blauen Akzenten waren das, glaube ich, da drauf. War eine Voll-Enduro. Mhm. Und die ist nämlich damals Chris Pfeiffer gefahren beim Erzberg-Rodeo. Das weiß ich nämlich noch, weil das war in der Motocross-Zeitschrift und ich wollte die BMW damals auch immer haben, weil die fand ich echt geil.
Muss ich kurz googeln. Das kann gut sein. Das kann aber auch die X gewesen sein, ne? Das weiß ich gerade nicht.
Oh, das war dann, glaube ich, eher das die X.
Ne? Die X450 oder 650, hätte ich auch fast mal gekauft.
Ja, genau, das war die X. Das war die X.
Nee, die war es nicht. Es war ein großer Boxer und mein absolutes Traumbike kann man dann noch ein bisschen umbauen mit größerem Tank und sogar mit Kofferträger und so. Wahnsinn, also 100%. Ich habe immer gesagt, wenn die noch mal rauskommen würde als New Edition, hold my beer. Und shut the fuck up, take my money. Sofort. Ja, und dann kam die halt nicht und dann, was habe ich dann gemacht? Hab mir die selber gebaut, ne? Ja. Der Rest ist Geschichte. Wie man so Ach, sagt.
Das hast du schön gesagt. Auf geht's zu Frage Nummer 2. Dein Lieblingsfahrer. Und jetzt kommt's. Wir können die Frage auch gerne umdichten, weil das würde mich auch tierisch interessieren. Welcher Fahrer dich am meisten beeinflusst hat? Einfach nur vom Denken her oder vielleicht auch von den Fahrtechniken oder von Entscheidungswegen. Bekannte Fahrer, ne? Genau, bekannter Fahrer kann natürlich auch Amateurfahrer sein oder irgendjemand aus deinem Umfeld.
Ach so. Ach, oder müssen aber Leute sein, die Wettbewerb gefahren sind, oder was?
Ja, wäre schön.
Ja, wenn es um Wettbewerb geht und nicht so, also ich habe jetzt erst gedacht so an so, weißt du, an so Vorbilder, was so Reisende und Tourreisende angeht und so, ne?
Ja, dann
nee, ich kann auch Wettbewerb fahren, ich kenne mich an beiden ein bisschen aus. Ja gut, ich mach beides.
Ja, dann mach beides. Also
beim Wettbewerb fahren, so gerade bei den neueren, aktuelleren und jetzt, wo wir das gerade hier aufnehmen, übrigens hat er sich gerade verletzt bei der Decker, ist Toby Price. Ich finde den Wahnsinn. Ich finde, das ist so ein cooler Typ. Fellows KTM. Ich durfte den mal, also inklusive Maschine, mal bei einer Messe bewundern. Ein bocksympathischer Typ, ein super cooler Macker und ein unfassbar guter Motorradfahrer, meiner Meinung nach. Den finde ich richtig, richtig cool, muss ich mal sagen. Aber ich sag mal so ganz blöd, ne, so ganz blöde plakative Antwort. Ich finde alle, die bei Decker mitfahren, ziemlich cool. Das sind einfach alles coole Mäuse, ey. Muss man mal sagen, so. Ja, so von den Reisenden, da muss man ein bisschen differenzieren. Also, wer mich ja echt inspiriert hat, so, auch für Bears on Tour, fürs Filme machen und so, ist Daniel Rinz. Den finde ich ganz toll. Shoutouts an dich, Daniel. Mit dem haben wir auch schon ein Interview gemacht. Den kenne ich auch. Ganz, ganz feiner Typ. Ganz, ganz toller Typ. Tolle Einstellung. Super. Was er da wirklich auf Zelluloid gebannt hat, lieb ich total. Also wirklich ein Vorbild so für mich persönlich. Auch der würde jetzt sagen, was? Ganz normaler Typ und so. Aber irgendwie schon. Diese ganze Nummer um Long Way Round damals hat mich komplett inspiriert, wie so viele Leute, ne? Ewan McGregor und Charlie, das ist Wahnsinn. Außer auch diese Vorbilder für mich. Ich habe die Bücher gelesen von Ted Simons, falls das was sagt. Das waren ja die Vorbilder von denen, habe ich gelesen. Überragend, was der damals für die Bubble für Fußstapfen gesetzt hat, die heute noch nachwirken. Richtig geiler Typ auf jeden Fall. Ja, und dann natürlich auch Chris Sauter. Richtig guter Mann. Den liebe ich auch. Richtig guter Mann. Soll ja auch wirklich 2021 rallymäßig durchstarten und hat auch wirklich von mir einfach Respekt verdient. Props an Chris.
Ich wollte gerade sagen, also wichtig ist auch, wer jetzt irgendwie nach Chris Sauter nochmal googeln möchte, der wird ein bisschen besonders geschrieben. Und zwar C-H-R-I-E-Z. Das ist so sein Markenzeichen. Jeder Normaler würde das Kriez aussprechen, aber er hat es eingedeutscht. Er sagt Chris, er kommt halt aus dem Süden, aus Deutschland, da gibt es ein bisschen komische Namen. Und bei Sauter ist nochmal ganz wichtig zu sagen, Sauter wird S-A-H-U-U-T-A-R. Also es ist eigentlich Sautar, aber das H wird halt eben stumm gesprochen und den Rest hat er dann halt eben mit eingedeutscht, weil er sich dachte, ja gut, ganz ehrlich, das ist jetzt, man muss es ja den Norddeutschen auch etwas leichter machen, als er dann hier in den Norden gezogen ist.
Du bist echt ein kleiner Arsch, ey.
Nein, Chris, mein Hase, wenn du das hören solltest, du weißt, dass ich dich liebe und dass ich immer für dich da bin. Und du bist auf jeden Fall bestimmt der beste Rallye-Fahrer, den ich kennen werde. Weil du auch der Einzige bist, aber das ist jetzt nochmal dahergesagt.
Du musst es am Ende wieder kaputt machen, ey, ist ja klar. Nee,
es geht nicht anders, aber er weiß, dass ich ihn liebe und das ist auch okay.
Ja, nee, jetzt auf jeden Fall fiese Frage, so wahrscheinlich habe ich jetzt einfach ganz viel vergessen, die auch voll wichtig sind für mich. Ja, es gibt viele.
Aber das ist doch okay.
Viele, es gibt viele, viele.
Ja, aber guck mal, genau das ist der Sinn der Sache, dass du einfach möglichst schnell reagieren musst und das kriegst du ja gut hin. So, nächster Punkt. Frage Nummer 3. Traumstrecke. Und jetzt möchte ich, dass du dich für eine Sache entscheidest. Entweder Traumstrecke in Form von Traumpass, wie jetzt irgendein Alpenpass, oder Traumstrecke in Form von Offroad-Strecke auf irgendeinem Offroad-Gelände. Was wählst du?
Dann wähle ich. Achso, muss ich ja schon mal gewesen sein oder habe ich das nur gesehen durch.
Nein, musst du nicht.
Ja, Bro, dann. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen lame, so für in der Bubble, ne? Aber ich würde so gerne mal die Road of Bones fahren, so die Legende da im Osten von Russland. Da hätte ich einfach so erst durch die Mongolei und dann nach Russland Road of Bones. Das ist für mich einfach, ja, der Obertraum so. Und das wird auch sicherlich so bleiben und das werde ich hoffentlich mal irgendwann machen. Ne? So. Aber ganz kurz zu den bekannten Offroad-Strecken, wo du ja schon so sagst, ich weiß ja, das ist ja auch so ein bisschen dein Ding, weil du auch im Wettbewerbssport kommst. Also wenn es so um das geht, was ich mache, so gerade mit Groß-Enduro-Cross-Fahren und sowas oder Enduro-Fahren, ich war jetzt 2020 das erste Mal beim Enduro-Action-Team und die sind halt echt für mich Benchmark in Deutschland. Also die sind auch vor Hechlingen und so, ne, für mich. Ich finde das ist ein wahnsinnig geiles Gebiet bei denen, gerade wenn alles freigegeben ist. Wahnsinn. Also von denen kriegen wir kein Geld, deswegen kann ich hier ruhig Werbung machen. Das ist, fahrt mal bei denen auf dem Gelände irgendwie beim Kurs oder freies Fahren oder so. Kommt zum Vier-Event, da sind wir auch 2021.
Ja, das ist doch mal eine geile Nummer. Okay, tatsächlich Road of Bones, wieso? Long Way Round hat dich dazu inspiriert und du findest es einfach interessant, gerade auch nach 972 Breakdowns, den Film.
Seitdem ich davon weiß, so, dass man da Motorrad fahren kann und dass das Abenteuer ist, verschlinge ich alles, was irgendwie um die Road of Bones geht. Verschlinge ich alles. Alles, wo ich YouTube, alles, was ich in die Hände kriege und selbst den Song Magatan finde ich einfach nur geil. Googelt den mal, der ist mega. Den hätte ich auch gerne als Klingelton. Also für mich ist es wirklich, also auch Magadan, so, wir haben in der Monstergarage haben wir eine riesige Weltkarte hängen und da sind so die ganzen Touren abgesteckt, wie man sich das so vorstellt, ne, mit so Pins und so Fäden und so mit Farben und es ist ein ganz, ganz großes Herz um Magadan, so, das ist top of the world für uns, so. Also es gibt viele, viele große Ziele, ne, so Panamerika und so, das ist alles mega, alles. Aber ich glaube, das ist die Königsklasse für mich persönlich. So, der Osten reizt mich mit Motorrad am meisten.
Ja, das kann ich vollkommen verstehen. Das kann ich wirklich gut verstehen. Aber das ist eine schöne Aussage. Ich bin auch mal sehr gespannt, wann dann dieser Traum in Erfüllung geht.
Ja, da läuft was im Background, sage ich nur. Also das muss man mit Job ja alles schön eintüten und so. Da muss man auch ein bisschen Zeit haben. Und man weiß seit 2020 immer nicht so, ob Dinge wirklich passieren, sag ich mal, ne? Das weiß man immer nicht.
Ich wollte gerade sagen, aber da wir ja eh nicht wissen, was in der Zukunft passiert, kommt jetzt eine Frage, die sich auf deine Zukunft bezieht.
Ja, erzähl.
Und zwar kommen wir zur Frage Nummer 4. In 10 Jahren musst du dir ein neues Motorrad kaufen. Wird es ein E-Moped oder ein Verbrenner?
Wird wahrscheinlich ein E-Moped dann. Weil ich großer Elektro-Fan bin inzwischen. Ich habe Benzin im Blut auf dem Arm tätowiert, ne? Und trotzdem bin ich großer Fan. Ich feiere ein Elektroauto und ich bin davon total überzeugt. Nur das, was auf dem Markt ist, taugt mir halt noch gar nicht. Genauso wie die Infrastruktur, das taugt mir alles noch gar nicht so. Aber wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann wäre es ein E-Moped. Unter den Voraussetzungen. Also wenn es die Möglichkeiten gäbe, weil guck mal, grundsätzlich ist es ja so, das Hauptargument ist ja immer, da bist du immer so am Rumzittern, so wie bei Long Way Up und so, ob das also klappt mit dem Tanken und dies und das. Wenn du kein Zeitproblem hast, ich meine, Strom gibt's ja grundsätzlich überall. Das gibt's ja in jeder Kackhütte, wo es eben keinen Sprit gibt und so, ne? Da brauchst du ja eigentlich nur einen Sonnenreflektor für. Du brauchst ja ganz viel Zeit, ne? Aber wenn das alles so funktioniert und möglich ist, dann finde ich, ist das für mich ideal als Reisenden. So, weil eigentlich schafft es dann ja mehr Unabhängigkeit als Abhängigkeit. Und die Sache mit dem Sound und sowas, das habe ich ja in anderen Podcasts schon gesagt, das wird für mich persönlich immer unwichtiger. Das ist immer unwichtig. Im Gegenteil so. Also gerade wenn man so viel in der Natur unterwegs ist, das ist eigentlich ganz cool, wenn das Ding keine Geräusche mehr macht. Ich will damit das gar nicht, also ich liebe Verbrennungsmotoren und das Ganze drumherum, auch dieses ganze Gehabe und so, finde ich auch geil, aber brauchen tue ich es eigentlich nicht. Mir geht es eigentlich um andere Dinge, ne? Mir geht es ums Reisen, mir geht es ums Leute kennenlernen, um Naturerlebnisse und Offroad und so. Und das andere ist das mit der Kupplung, ne? Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Aber auch da gibt's Mittel und Wege.
Genau, das ist der Punkt. Aber weißt du, was ich gerade merke, was echt schön ist?
Ja.
Ich brauche gar nicht mit dir zu diskutieren, sondern du diskutierst mit dir selber, weil du alle Eventualitäten abdeckst.
Schlimm, ne? Ist schlimm, mit so einem Podcaster zu reden, der immer schon so in zwei Richtungen denkt. Aber weißt du, ich habe aber schon einen Standpunkt. Ich hoffe, das wird klar, ne? Also ich bin, ja, ich würde mir eine Elektro holen, wenn es passt. Würde ich mir Elektro holen. Ist geil.
Finde ich perfekt, ist für mich hundertprozentig nachvollziehbar und ich gehe zu 1000% bin ich deiner Meinung. Ich sehe es ganz genauso. Es gibt die Geräuschkulisse wird immer unwichtiger in meinen Augen. Es zählt viel mehr, also dieser klassische Spruch, der Weg ist das Ziel, finde ich, wird mit dem E-Moped nochmal unterstrichen. Es macht einfach noch mehr Spaß und
man kann
es noch mehr
genießen. Ich bin heute mit meiner Mutter zusammen das erste Mal Langstrecke Elektrofahrzeug gefahren. Sie kennt sich damit gar nicht aus. Also wir waren im Auto unterwegs, ne? Es ist ja noch kalt so jetzt, heute. Und wir sind Harz gefahren zusammen und waren also den ganzen Tag unterwegs. Und sie hat diese ganzen Vorurteile gegen Elektro und so. Und ich konnte sie wirklich bei vielem einfach nur, ich musste die gar nicht bereden, sondern ich habe ihr das einfach gezeigt, so und so ist es und so. Und dann, wir standen an mit dem Auto halt an so einem Supercharger und das Ding war innerhalb von, ich weiß nicht, 20, 25 Minuten von fast, also von unter 10% wieder bei 100 und dann fährst du mit so einem Ding ja heutzutage 500, 600 Kilometer. Das ist, ja. Das ist nichts anderes als, in der Zeit sind wir halt einen Kaffee trinken gegangen, so. Das ist, weißt du, das ist gar nichts anderes, selbst auf Langstrecke nichts mehr. Und wenn das beim Motorrad erst so ist und ich dann zusätzlich die Möglichkeit habe, keine Ahnung, ich bleibe irgendwo in Magadan liegen und kann dann, bin gar nicht auf Hilfe angewiesen, sondern packe dann meine ausfaltbaren Photovoltaikplatten da aus und so und tanke mein Fahrzeug notfalls innerhalb von 3 Tagen wieder voll. Ja, ist doch geil. So, weißt du?
Und ich bin voll und ganz auf deiner Seite. Ich sehe es ganz genauso. Ich find's auch total geil. Und ich bin super gespannt, was gerade in 10 Jahren noch so alles passiert. Weil das, da werden Riesensprünge
auf uns warten. Ich denke mal, Harley wird pleite sein, aber wird den ersten großen Schritt gemacht haben. Das ist so schön.
Das ist richtig. Aber naja. Aber lassen wir mal dieses ganze Zukunftsgelaber mal wieder so ein bisschen außen vor und springen wir wieder zurück in die Vergangenheit. Und zwar in deine Vergangenheit. Mhm. Und da würde mich super dolle interessieren, was war dein bester Kauf? Und zwar dein bester Kauf an Motorradzubehör oder Accessoires. Darunter fällt auch sowas wie, was weiß ich, zum Beispiel beheizbare Handschuhe oder sowas oder irgendwelche Gadgets.
Oha, das ist aber für so einen Nerd wie mich eine heftige Frage, Alter. Ich bin ja der Zubehör- und Ausstattungsnerd überhaupt, ne? Das ist aber, also ja. Kompliment. Wahnsinnig gute Frage.
Dankeschön.
Boah, das kann ich gar nicht so. Bezieht sich die Frage darauf, was mir am meisten Spaß gemacht hat oder was mir am meisten gebracht hat?
Das darfst du für dich selber entscheiden. Grundsätzlich sagt man aber, was dir am meisten gebracht hat, beziehungsweise was deine Erwartungen übertroffen hat.
wahrscheinlich hat am meisten gebracht tatsächlich mein Unterbodenschutz, mein Motorschutz, ja, weil das hätte ich nicht gedacht, dass das Ding so wichtig ist und so viel Offroad fährt. Ey, also der sieht aus wie die Mondoberfläche, das ist Wahnsinn. Wenn das mein Motor gewesen wäre, ist irre, habe ich schon mehrfach gedacht. So, ich habe erstmal den, ich würde mir immer, Leute, ihr könnt ja den ganzen Touratech und Wunderlich und sonst was Katalog könnt ihr hoch und runter bestellen, ne? Da ist ganz viel Blödsinn dabei, der euch einfach nur Geld aus der Tasche nimmt. Aber Unterbodenschutz, ey, das Allerwichtigste von die Welt, was man sich denkt, ist wahnsinnig gut, da prallt so viel gegen. So von der Praxis. Und Praxis auch noch übrigens, Leute, holt euch einen, hier möchte ich mal meinen guten Freund Valentin on Tour zitieren, ja, der sagt, Sicherheit durch Sichtbarkeit, ja, das ist nämlich einfach so. Also ich hab inzwischen einen LED-Scheinwerfer mit Tagverlicht und so, das ist einfach auch Gold wert, Leute. Es ist wirklich Sicherheit. Die Leute sehen euch eher und die Regel ist ja die, dass ihr umgefahren werdet und nicht selber irgendwie einen Fehler macht. Das ist ja ganz oft so. Da kann man ja halt auch einfach nichts machen. Deswegen, das ist ganz wichtig. Und aus jüngster Zeit würde ich sagen, Nils, für mich, was mir am meisten Spaß gemacht hat und mich überzeugt hat, meine Erwartungen übertroffen hat, das ist mein aktueller Anzug, den ich trage. Den finde ich einfach Porno nach wie vor. Aber der ist auch nur für mich. Ey, wir haben ja ganze Podcast-Folgen darüber gemacht. Der ist nur für mich, wirklich für meine Anforderungen richtig geil. Also wenn ihr so seid wie ich und wenn ich ihr wärt, dann wäre ich gerne ich.
Gott, ey, ich am Ende. Ey, du bist aber auch der geborene Kleidungsfetischist.
Am Ende des Podcasts werde ich immer arroganter. Nee, Leute, jetzt ganz im Ernst. ich trage ja im Moment diesen Stadleranzug und der ist einfach Wahnsinn. Der sieht nicht geil aus, sag ich euch, er sieht okay aus, aber er ist wahnsinnig geil. Super geiler Anzug.
Ja, jetzt erzählst du die ganze Zeit, wie geil der ist und wie toll der ist. Was, nenn mir deine Top 3 Sachen, weshalb der gut ist.
Der ist so geil, das sind ja diese 2 Anzüge übereinander und nicht ein Anzug, der alles kann. Da gibt's ja einfach Philosophien drüber und ich bin jemand, dem immer schnell heiß wird in Anzügen, ne? Der sich gerne dann abschwitzt, so. Und ich bin ja auch öfter mal in heißen Ländern unterwegs und sowas. Und der normale Reiseanzug, der ist halt wirklich ganz viel aus Meshgewebe, da kannst du durchgucken. Da kommt so viel Luft durch einfach und das liebe ich. Wenn du, das ist der Anzug, um es kurz zu fassen, den du auf dem Zeltplatz einfach anbehältst und dich und nicht freust, dass du endlich in neue Klamotten reinkommst, sondern du sagst dir, nö, wieso? Ich halte es einfach an, weil es einfach scheiß gemütlich. Und ich laufe den ganzen Abend auch noch in dieser Hose rum, weil die einfach super geil ist. Im Gegensatz zu so drei Lagenanzügen, wo die entweder zu heiß sind oder zu sperrig oder ich weiß nicht was. Und da drüber kommt halt so ein Schutzanzug. Okay. Du kannst selber zwiebelprinzipmäßig dir das alles zusammenbauen.
Das ist einfach. Ja, perfekt. Also haben wir schon mal zwei Argumente. Das ist einmal die Mehrlagigkeit, Zwiebelprinzip nenne ich es mal, und die Bequemlichkeit.
Ja, und wenn du noch mehr Gründe haben willst, also das Ding hat ist halt vom Sicherheitsfaktor ist der, glaube ich, Weltklasse. Da spielt der ganz, ganz vorne mit den Protektoren und so. Die merkst du auch kaum, die Protektoren. Und das Letzte, was ich noch sagen würde, ist, dass der qualitativ halt, der ist ja made in Germany. Gut, andere Länder, da können sie auch gut nähen, aber man merkt halt schon, dass Reißverschlüsse, Knöpfe, Nähte, meiner Meinung nach, das ist alles Wahnsinn. Das ist alles richtig, richtig gut. Ja. Ist auch sauteuer, das Ding übrigens, muss ich immer sagen.
Das wundert mich nicht, aber dafür arbeitet man ja und das auch gerne nochmal nebenbei.
Ja, ich finde ihn wirklich pervers teuer. Also damals hatten wir eine Kooperation mit Touratech und da habe ich den sehr günstig gekriegt. Also, das will ich mal kurz dazu sagen, weil der kostet so mit dem Zubehör, den ich auch noch habe, ich glaube, 2.300 Euro oder noch mehr, ich weiß es nicht. Der ist super teuer, ist Wahnsinn.
Krass. Ja gut, okay, aber,
ja, guck mal,
aber
wir haben immer über Motorräder geredet, die 1,5 kosten.
Ja, deshalb. Aber, mein Lieber, so, vom Besten wollen wir jetzt mal die Stimmung natürlich auch wieder so ein bisschen drücken. Haben wir noch eine Frage, wir werden vorbei? Ja langsam... Nee, wir haben noch eine Frage, deshalb sage ich ja, die Stimmung Fragen, wollen wir jetzt ein bisschen drücken. Genau, wir wollen die Stimmung ein bisschen drücken. Ich möchte über dich lachen können und deshalb möchte ich von dir ganz gerne deinen letzten Fehlkauf erfahren.
Oh, da habe ich ja viele. Mein letzter, lass mal überlegen, was ist denn der letzte? Oh, ich habe so
okay,
viele
der letzte Fehlkäufe gemacht. Ey. Der letzte, an den du dich erinnerst.
Lass mal kurz überlegen, was war der letzte, an den ich mich erinnere. Also ich habe mir, weißt du, gerade diese ganze Techniknummer und Verstaunummer, da mache ich ganz, ganz viel Fehlkäufe. Zuletzt habe ich mir ein Netz gekauft, das man über den Tankrucksack machen kann, weil ich dachte, da könnte ich so unglaublich geil, was wollte ich damit eigentlich nochmal machen? Ach, da wollte ich, ich glaube, ich wollte irgendwie so meine Fernbedienung für die Drohne reinsetzen und das hat überhaupt gar nicht geklappt und es hat irgendwie 25 Euro gekostet, dieses Scheißding und da kann ich auch sonst nichts mit anfangen. Das hält einfach alles vorne und hinten nicht und im Internet sah das alles so geil aus und das ist auf jeden Fall ein Fehlkauf gewesen. Ich überlege gerade, was nochmal so ein richtig geiler Fehlkauf war, wo ich gedacht habe, Alter, wie kann man so viel Geld in den Sand setzen? Habe ich auch schon einige gehabt, ne? Aber weiß ich gerade nicht. Aber es waren viele Dinge, mein Motorradumbau, den habe ich ja gemacht und danach hat Petz den ja relativ ähnlich gemacht, ne? Und der hat so viel von mir profitiert, ich krieg von Petz eigentlich noch ganz viel Geld. Das muss ich ihm irgendwann mal in Rechnung stellen. Weil ich habe ihn vor so viel Fehlkäufen bewahrt, die ich gemacht habe. Wo ich dann Sachen bestellt habe, die man auch nicht mehr zurückschicken konnte und dann so, ah, scheiße, passt nicht. Und er dann so, cool, dass ich das jetzt weiß.
Es ist einfach der Hammer. Auch so, aber ganz ehrlich, solch einen Freund braucht man einfach immer in seinem Freundeskreis. So ein Pionier, es ist einfach so. Damit würde ich tatsächlich jetzt nach auch über 2 Stunden schon fast schließen, beziehungsweise auch so ein bisschen zum Ende kommen. Wir haben die 6 Fragen durch. Nice. Fand ich super grandios, war sehr schön, da nochmal so ein bisschen was zu erfahren und so ein scheiß Netz zu kaufen für 25 Euro. Ey, aber du hast auch nicht mehr alle, alle Vögel im Zaun, noch, aber das trifft es nicht. Mir fallen
geilere Sachen ein, die ich wirklich für ein paar hundert Euro gekauft habe und so, aber
okay, naja. Dann sparen wir uns das auf jeden Fall für eine nächste Folge. Denn worüber ich, wo ich jetzt ganz gerne hinleiten möchte, ist, was war überhaupt der ausschlaggebende Punkt, weshalb wir beide auch vor allem angefangen haben, jetzt Podcast-Kooperationen zu starten?
Das war, weil wir einfach von eurer Reichweite profitieren wollten. Das war der Grund für uns. Wir haben jetzt ja Motocast gegründet, zusammen mit Pegaso Reise. Und zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme ist noch schon wieder wer dazugekommen, wollte ich nur mal sagen. Geht einfach mal auf...
Genau, und zwar Leben genau, pur.
Geht einfach mal auf motocast.de. Da findet ihr aktuell alle, die mitmachen beim Projekt Motocast. Und ich will nur mal sagen, dass wir sind noch längst nicht fertig, Leute. Kommt dazu, go Podcasting. Alles, was irgendwie mit Motorrad, Reise, Motorradfahren, Offroad und vielleicht auch noch viel mehr, das können wir wirklich schauen, ob es passt, irgendwie zu tun hat, die sind herzlich willkommen, bei uns mitzumachen. Und was ist so unsere Idee eigentlich, Nils?
Unsere Idee dahinter ist, dass wir uns innerhalb des Netzwerkes gegenseitig helfen in Form von, wenn es technische Fragen gibt oder Erfahrungsberichte benötigt werden zum Thema, welche Aufnahmesoftware nutzen wir, was haltet ihr von Mikro XY oder von den und den Kopfhörern, dass wir gemeinsam euch vielleicht Ratschläge geben können, sofern einer von uns das weiß. Aber nicht nur das, sondern dass wir uns gegenseitig unterstützen und dafür sorgen, dass dieses Thema Podcasten und gerade unsere Bubble noch mehr wächst, noch mehr verschiedene Facetten bekommt und gerade das wollen wir ganz gerne machen, durch Kooperation untereinander, wie Howie und ich das machen, aber natürlich auch durch gegenseitige Werbung auf unseren Kanälen. Und wir sind jetzt auch noch so ein bisschen am Überlegen, wie wir das Ganze noch besser für euch gestalten können, dass ihr das Thema Motocast noch sauberer nachvollziehen könnt, verfolgen könnt und da, so wie Howie schon gesagt hat, es erwartet euch wirklich Großes. Wir haben super viel Bock. Wie gesagt, das erste Team Leben pur, an dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße, ist schon zum Zeitpunkt der Aufnahme mit dabei. Ja. Auf jeden Fall, schaut vorbei, wenn ihr Bock habt oder auch wenn ihr nur am Überlegen seid, einen Podcast zu starten, kommt gerne auf uns zu. Ihr findet uns im Internet, auf Instagram, per Mail, auf motocast.de oder.
Übrigens, ich habe keine Hemmschwelle, wir sind da offen. Ich wurde jetzt schon über einen Discord mehrfach gefragt, ob wir nicht mal Bock haben, im Rahmen von Motocast irgendwas auch zu machen, was auch wirklich das Fahren, das aktive Motorradfahren mit einschließt und so. Und da kann ich euch schon mal spoilern. Selbst da sind wir schon am Planen dran und hoffen, dass wir da irgendwie dieses oder nächstes Jahr was auf die Beine stellen. Ich weiß, dass Chris da schon was in der Pipeline zündelt.
Ja. Ah, ich habe gerade kurzfristig überlegt, über welches Fahrsicherheitstraining weiß ich denn noch nicht Bescheid, aber darüber weiß ich tatsächlich Bescheid. Ja. Und wenn das funktioniert,
das wäre wirklich, das wäre Lifetime.
Ich wollte gerade sagen, ich übertreibe nicht, wenn ich euch sage, das Ding zieht euch die Schuhe aus. Ja. Aber wirklich, wenn das funktioniert, das wird auf jeden Fall groß. Und wenn es nicht dieses Jahr wird, dann wird es vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr was. Also kommen wird es auf jeden Fall.
Ich habe ja gesagt, Howie, dass ich zum Ende noch mal kurz was spoiler, ne? Über unseren Custom-Umbau von unseren Motorrädern. Das will ich jetzt noch mal eben tun, hier ganz exklusiv im SSMP-Podcast. Es ist nämlich so, dass wir jetzt vor kurzem uns entschieden haben, dass wir wirklich die ganze, wir haben ja unsere Karre umgebaut auf 21 Zoll, damit die Enduro fähiger wird. Ja, also wer da Bock drauf hat, der schaut mal bei uns bei YouTube vorbei und sieht es, diesen ganzen Umbau. Was mich immer gestört hat, ist, dass der Federweg noch nicht richtig im Enduro-Bereich ist. Ne? Und da werden wir jetzt wirklich nochmal richtig Grips, wahrscheinlich auch Geld in die Hand nehmen und das Ganze nochmal richtig krass umbauen. Den ganzen vorderen Bereich wird alles nochmal neu gemacht und auf Hard-Enduro geklatscht jetzt. Seid gespannt. Also wir geil. Haben uns, wir wollen wirklich die ganze Gabel umbauen. Wir sind da mit dem TÜV im Gespräch. Wir haben Prototypen als Gabelbrücken und alles. Und das wird richtig, richtig fett. Richtig nice.
Sag mal, ihr fangt ja jetzt auch schon so an wie Chris mit seinem Prototypen. Aber ja, geil. Der TÜV ist immer das wirklich große eine geile Problem. Nummer.
Das muss immer laufen so. Das muss von vornherein mit dem im Dialog sein, so, damit das alles passt. Da. Ja.
Total. Ich wollte gerade sagen, ansonsten hast du echt Probleme. Aber ey, das hört sich richtig geil an. Ich bin mega gespannt. Ja. Da guck ich dann auf jeden Fall nochmal auf YouTube, dass ich auch up to date bin. Aber Howie, nicht nur das. Du hast ja schon sehr viel Werbemöglichkeiten bekommen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich dir ganz gerne nochmal die Möglichkeit geben. Möchtest du Shoutouts verteilen an andere Podcasts, an Videoformate? Oder möchtest du einfach ganz egoistisch Eigenwerbung machen? Darfst du herzlich gerne tun. Jetzt ist deine Möglichkeit.
Nee. Ich möchte einfach nur sagen, Leute, abonniert diesen Podcast hier, wenn ihr das nicht schon habt. Und geht auf Motocast. Da sind die anderen ganz geilen Podcasts am Start. Mehr möchte ich gar nicht sagen an der Stelle. Und alles andere taucht ein ins Universum von uns, ins Motocast-Universum und werdet ein Teil davon und mischt euch ein, denn wir wollen hier gar nicht nur von wir wollen hier gar nicht nur entertainen und Content raushauen, wir wollen gerne auch Feedback haben, wir wollen ins Gespräch kommen, Diskussionen. Vielleicht animieren wir hier, kommt bei uns in Discord, bei den Bears. Ja, ich mehr möchte ich gar nicht sagen. Macht Spaß.
Und ich habe kurzfristig überlegt, ob ich einfach still bin und gucke, wo du dann drin endest, in welcher Verwirrung, aber du hast gut die Kurve bekommen. Ich brech dann lieber ab.
Nee, aber deswegen haben wir Modocast gemacht, so, ne? Damit man einfach sagt, so Modocast, Leute, einfach mal schauen, was gibt's da?
Genau, das ist der Punkt. Und mit diesen Worten möchte ich auch ganz gerne heute schließen. Howie, ich bedanke mich nochmal ganz vielmals und super herzlich bei dir. Genau, Dankeschön. Ganz viel Liebe zurück nach Bremen. Es hat wie immer Spaß gemacht. Ihr lieben Hörer, Respekt, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich wäre wahrscheinlich schon eingeschlafen.
Ja, ich bin auch eingeschlafen.
Nein, wirklich, nochmal ganz, ganz lieben Dank an dich. Ich freue mich super auf unsere Projekte. Ihr könnt euch auch freuen. Von meiner Seite, ich verabschiede mich jetzt. Bleibt gesund, bleibt sauber. Und Howie, du hast die letzte
Woche. Ja, sauber bleiben, ne? Sagen wir uns auch mal ein Potti. Finde ich auch schön, dass du es sagst, Nils. Freut mich sehr. Du darfst jetzt nichts mehr sagen. Ich darf jetzt eigentlich noch so lange reden, wie ich möchte. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ganz lieb die zweite Hälfte vom Sim-Podcast grüßen, nämlich den Chris Sauder. Das ist ja auch ein ganz feiner Mensch. Das ist ein ganz großer Motorradfahrer und ich hoffe, dass wir uns bald wieder treffen. Letztes Mal haben wir uns im Pub getroffen und haben uns da ein bisschen die Kante gegeben. Das war sehr schön, Chris. Und ja, das geht hoffentlich auch 2021 wieder, wenn Corona weg ist. So, das war ein ganz langes Schlusswort von mir. Bis nächstes Mal. Ciao, Leute.
Oh, macht's gut. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist wirklich Ende. Tschüss.
Ja, hallo meine lieben Leute. Der Howie hat ja für mich eine wunderbare Aufnahme beziehungsweise die Outtakes nochmal hinten dran geschnitten. Deshalb ist es für euch jetzt auch noch nicht vorbei, weil jetzt kommen nochmal die schönen Outtakes, die sich Howie gewünscht hat, dass sie unbedingt noch mit an die Folge rangeschnitten werden müssen. Deshalb viel Spaß jetzt mit den Outtakes.
Gut, Nils, dann wir lassen einfach laufen, ne?
Ich wollte gerade sagen, lass einfach laufen. Das passt wunderbar. Ich muss seit einer halben Stunde, glaube ich, schon scheißen. Das mache ich jetzt kurz.
Ich möchte bitte, dass du das drin lässt jetzt hier oder hinterher schneidest.